Headlock, der Pro-Wrestling-Podcast.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast. Heute mit unserem Review von AEW Full Gear. Mein Name ist Markus Grunemann und bei mir ist der David Kloß von MANN.TV. Hallo David.
Guten Morgen. Ich bin arschmüde.
Ja, wir haben beide live geguckt, haben wir gerade im Vorgespräch kurz besprochen. Das heißt, lange Show mit wenig Schlaf.
Oh ja. 6 Uhr war Ende.
6 Uhr war Ende, dann ging noch der Media Scrum, den habe ich dann wirklich nur noch so nebenbei verfolgt. Ich glaube, der war dann um 8:30 oder so, war der dann durch. Also auch da hat sich Tony Khan mal wieder ein bisschen hinreißen lassen zu einer längeren Geschichte. Ja, Full Gear, Vorfeld, wir hatten ja immer wieder in der Vergangenheit das Thema, dass die Leute nicht so ganz zufrieden mit dem Aufbau waren. Ich muss sagen, diesmal war das nicht so. Also ich fand eigentlich, der Großteil der Matches waren relativ gut aufgebaut. Wir hatten natürlich ein paar späte Ankündigungen, gerade so dieses Four-Way-Tag-Team-Match, wo dann auch noch diese Leiter-Stipulation sehr spät dazugekommen ist. Aber ich sag mal, die großen und wichtigen Matches, die sind ja durchaus mit einem guten, ja, mit einer guten Aufbau und mit einer guten Ankündigung eigentlich, haben die gestartet.
Ja, auf jeden Fall haben wir schon in der Preview gesagt, der Aufbau war so gut wie seit Monaten nicht mehr. Und es gab gleich mehrere Matches, auf die du richtig Bock hattest. Ich war auch sehr gehypt, gebe ich zu. Ich hatte auch wieder Bock auf eine gute Crowd, weil die letzten Crowds bei AEW waren echt nicht gut. Und das schmälert das Produkt. Aber jetzt, ich glaube, 13.000 oder so waren da.
Genau.
Hier Forum. Eine sehr komische Halle, muss ich sagen. Weil du hast halt diesen Innenraum und danach war auf einmal diese Empore. Und dadurch wirkte das halt ganz komisch. Also ich habe noch nie so eine weitläufige Arena gesehen.
Ja, es war auch irgendwie lustig. Also bei der Pre-Show sind auch die Fans gerade noch in die Halle gekommen. Ich habe dann zwischendurch auch mal nachgeguckt, wie viele jetzt hier eigentlich Tickets verkauft haben, weil gerade zu Beginn sah es noch sehr, sehr wenig aus. Und auch die Hardcam war da irgendwie sehr unglücklich positioniert. Da hattest du so ein großes Notausgangsschild eigentlich genau gegenüber. Und dann hattest du so ein paar Reihen und dann ging gleich mal, wie du gesagt hast, eine Wand hoch. Aber als die Halle dann voll war und noch andere, ja, Kamerawinkel gesehen haben, dann hat das schon gepasst auch.
Ja, definitiv. Es war vor allen Dingen mal wieder ein Big-Time-Feeling. Also das muss man halt wirklich sagen, bei der Pre-Show oder bei der Kick-Off-Show hast du mal gemerkt, was das für ein Unterschied ist, wenn so das normale Hallenlicht an ist. Und dann direkt Main-Card, bumm, Licht aus. Es fühlte sich groß an und wir bekamen auch eine ziemlich lange Show.
Ja, also ging ja in Summe mit der Pre-Show über 5 Stunden, also 4 Stunden Main-Show. Ja, dann beginnen wir gleich mal. Also es ging zu Beginn, die Zero Hour hatte 3 Matches. Es war noch so eine halbe Stunde auf YouTube. Also wenn es jetzt jemand im Nachhinein guckt, so diese erste halbe Stunde könnte eigentlich wegskippen. Das war nur so ein bisschen Segmente, die auch in der Countdown-Show war, ein bisschen mit Renee Paquette und Archie City, die da ein bisschen gequatscht haben, aber dann ging's los, und zwar ein Ring of Honor World Title Match, Eddie Kingston gegen Jay Lethal. Das hatte die Vorgeschichte, dass hier Jeff Jarrett auch mit Jay Lethal Unterstützung Eddie Kingston mal gepinnt hat vor ein paar Wochen, und da hat Jay Lethal jetzt hier sein Titelmatch bekommen. War natürlich auch die ganze Crew dabei, also Jeff Jarrett, Sanjay Dutt, Singh, wie sie alle heißen, Karen Jarrett war, glaube ich, auch da. Haben sich auch so ein bisschen eingemischt. Kingston hatte das aber ganz gut im Griff. Im Endeffekt dann auch ein bisschen noch mit Unterstützung. Also Ortiz ist dann noch rausgekommen, hat sich hier auch noch gekümmert mit der Gitarre. Und ja, war ein solides Ring of Honor World Title Match. Eddie Kingston hier gewonnen. Also völlig, völlig solides Match, aber jetzt nichts ganz Besonderes.
Ja, solide trifft es gut. Und das ist in dem Falle weder positiv noch negativ, sondern so richtig befriedigend als Schulnote. Das war absolut okay. Es war halt nur belanglos, weil der Background, der ist halt irgendwie da, aber wirklich wichtig ist er auch nicht. Und das Finish war eigentlich auch klar, dass halt Eddie Kingston das Ding machen muss. Also zumindest stand das für mich außer Frage. Der Eingriff am Ende, das haben sie halt gut gemacht, weil du halt wirklich kurz dachtest, wegen so, oh, gibt's vielleicht doch einen ganz kurzen Moment, so gibt's einen kleinen Turn doch gegen Eddie? Weil Ortiz da die Gitarre ihn quasi aus der Hand genommen hat. Aber dann schlägt er halt richtig zu. Guter Moment, die Crowd war zufrieden. Eddie war sehr aufgepusht. Danach ging es die Rampe hoch. wo Winnie Young halt eigentlich noch reden wollte. Und ich glaube, das war ziemlich improvisiert, weil er hat sich einfach das Mikrofon genommen und dann quatscht er einfach mal ein bisschen rein, wünscht allen noch einen schönen Abend und ja, war ein guter Start.
Genau, wie ein Eddie Kingston das halt so macht. Ich glaube, da ist nicht sehr viel im Vorhinein geplant. Ja, dann ging es weiter mit so einem Match Blackpool Combat Club gegen, also im Prinzip Claudio Castagnoli eigentlich, gegen Buddy Matthews hatten wir hier als Singles-Match. Das hat sich auch so ein bisschen angebahnt. In den letzten Wochen gab es da immer wieder mal ein bisschen Heat zwischen dem House of Black und dem Blackpool Combat Club. Auch hier, also auch so ein 10-Minuten-Match, völlig solide. Das, was man sich von den beiden erwartet. Ja, Matthews mal in die Offensive gegangen, hat aber dann gleich mal ein paar Uppercuts passiert. Dann ging es nach draußen in die Barrikaden hinein. Matthews dann mit einer Meteora wieder zurückgekommen ins Match. Dann gab es eine Discus Lariat von Castagnoli. Also die haben sich da mal ja ordentlich gekloppt. Zwei ordentliche Fleischklöpse, die sich hier ein bisschen verprügeln. Also so wie das eigentlich gerne mögen. Matthews dann soll es die Ricola Bomb geben. Da hat sich Matthews dann befreien können. Und Castagnoli hat ihn dann im Giant Swing doch erwischt. Den hat er vorhin schon mal angeteasert gehabt, hat dann auch so ein paar, also man hat schon ein bisschen auch gesehen, ein paar neuere Moves, also die Cheeky Nandos, die wir jetzt auch von Will Ospreay kennen, die gab es dann auch später nochmal im Women's Match, also das wird jetzt irgendwie so ein bisschen der Spot der Woche, habe ich das Gefühl. Ja, im Endeffekt dann gab es doch die Ricola Bomb von Claudio, den Sharpshooter und die Submission und im Nachgang auch keinen Handshake, sondern eher so einen Shoulder-Check von Buddy Matthews. Das heißt, da werden wir wahrscheinlich noch irgendeine Art von Tag-Team- oder Six-Man-Match wahrscheinlich bekommen zwischen diesen beiden Fraktionen. Das ist, glaube ich, noch nicht gegessen, die Geschichte hier.
Ich gebe zu, das Match war ein bisschen anders, als ich erwartet habe, weil ich fand, Claudio war sehr dominant. Also das ganze Match über. Das war schon so, dass er die treibende Kraft war und eigentlich schon der überlegene Wrestler. Und dass Buddy Matthews schon Probleme hatte, gegenzuhalten. Also ich hätte nicht gedacht, dass halt Claudio so stark dargestellt wird. Und auch das Finish, also erstmal unfassbar guter Uppercut. Also das sah schon brutal aus. Und dann im Sharpshooter aufzugeben, passiert nicht so oft. Also das hat mich schon verwundert. Und ich frage mich wirklich jetzt, wo diese Storyline hingeht. Ich habe nichts gegen Stable, gerade bei der Konstellation nicht. Aber halt die Deutlichkeit, mit der Claudio gewonnen hat, das war für mich überraschend. Also ganz ehrlich, war ein gutes Match. Also ich hatte bei dem deutlich mehr Spaß als beim ersten. Lag aber wahrscheinlich auch daran, dass die Crowd jetzt langsam mal mehr reinkam. Das dauert halt nur mal ein bisschen. Im Verlauf der Kickoff-Show, je voller es wird, desto unterhaltsamer wird es auch. Gutes Ding.
Ja, absolut. Also kann man sich auf jeden Fall ansehen. Also war ein gutes Match, aber hatte jetzt natürlich auch nicht den großen Aufbau, die große Hintergrundgeschichte. Ich glaube, das werden wir erst in den nächsten Monaten sehen. Also ich glaube, da, gerade so mit Moxley vielleicht in dem und mit Utah in dem Six-Man, kann ich mir das vielleicht vorstellen, dass man auch so ein bisschen in diese Richtung geht. Also auch für einen Blackpool Combat Club braucht man jetzt auch mal was zu tun, so ein bisschen gegen Jahresende hin.
Ja, aber und dann, jetzt kommt das Wichtige.
Jetzt kam genau das Wichtige, also das wichtigste Match der Pre-Show, das auch den größten Aufbau hatte, nämlich hier MJF, der ja für seinen verletzten Partner Adam Cole eben die Ring of Honor Tag Team Titel hat sich da mal wieder reinreden und reinreiten lassen, wie es jetzt schon fast traditionell ist, in der Pre-Show verteidigt, in dem Fall gegen die Guns aus dem Bullet Club Gold. Und ja, da haben wir bei Rampage, also für die, die es noch mitbekommen haben am Vortag, es wurde ja da Collision und Rampage am Freitag gemeinsam aufgezeichnet und ausgestaltet, also gab es nochmal einen 3-Stunden-Block. Und ja, ziemlich am Ende dann hat sich dann doch MJF dazu hinreißen lassen, mit Samoa Joe gemeinsam die Titel zu verteidigen, unter der Voraussetzung, dass Joe eben hier dann einen World-Title-Shot von oder gegen MJF eigentlich bekommen wird. Ja, und dann ging es gleich mal ordentlich zur Sache. Also MJF gleich mal ordentlich losgelegt, hat dann ein bisschen noch gepostet, ein bisschen den Fargo-Strut hingelegt. Joe dann mit einem Blind-Tag rein und gleich mal beide Gangs ganz, ja, eigentlich von der Bildfläche gewischt mit einem Dive. Also, ja, Samoa Joe hat da gleich mal gezeigt, was man von ihm erwarten können wird in einem Match.
Ja, aber vor allen Dingen, was ich halt ganz cool fand bei dem Match, also erstmal, ich finde die Ring of Honor Tag Team Championship Matches momentan so alle ein bisschen gleich. Also die haben so eine Ähnlichkeit, was halt Comedy angeht. Es ist vor allen Dingen dieses Publikum anstacheln. Durch Samoa Joe hat es aber halt eine Komponente da drin, die halt sonst nicht dabei ist. Und gut fand ich zum Beispiel auch, dass Joe sich meinetwegen schützend in die Ringecke haut, damit halt MJF nicht getroffen wird. Und dass er halt wirklich diesen Job sehr ernst nahm als Partner. Und MJF eher das Skeptische war. Und Joe sagte, nee, komm, ich helfe dir, ich vertraue mir doch mal. Wir haben dann später das Problem, weil jetzt erstmal habe ich gesagt, ich helfe dir und dann helfe ich dir auch richtig. Und das hat mir gefallen, auf jeden Fall. Aber das Match, weiß auch wieder, nichts Besonderes, aber es war halt dafür da, die Stimmung anzuheizen. Das hat halt super funktioniert. Und das Wichtige ist halt wirklich das im Nachgang. Ich meine, MJF und Joe gewinnen das Ding, alles schön und gut, aber dass halt die ganz anschließend MJF attackieren, das Bein bearbeiten mit halt immer wieder Stuhlschlägen, so sehr, dass halt, da habe ich mich gefragt, als das Match zu Ende war, habe ich nur auf die Uhr geschaut, dachte ich so, ey, auf dem Timer steht doch 5:05, was macht ihr denn jetzt noch? Normalerweise endet halt das letzte Match ganz knapp vor Ende der Kickoff-Show, aber ja, dann kam das Segment mit den Krankenwagen und in denen dann MJF geschoben wurde, der dann halt zu Adam Cole noch gerufen hat, von wegen so, lass sie nicht meinen Titel nehmen. Und Adam Cole dann sagt, ja, ich schwöre dir, ich mach das, ich regel das. Und wichtiges Segment und vor allen Dingen überraschendes Segment, weil wir saßen auf der Couch und haben einfach nur gedacht, was zur Hölle planen die für den Main Event? Weil das machst du nicht oft.
Genau, also vielleicht kurze Erklärung. Also es gab natürlich immer so dieses Hin und Her zwischen MJF und Samoa Joe, teilweise auch mit Blind Tags und aber wie du schon gesagt hast, also mehr die Skepsis auf MJF-Seite. Dann gab es den 3-10 to Yuma gegen Joe, da hat MJF dann noch den Save gemacht und dann hat Adam Coles Musik mal gestartet. Dann ist hier Adam Cole auch rausgekommen auf Krücken, also auch hier mit dem zweifach operierten Bein da in so einem Gips, der ziemlich hoch ging. Im Endeffekt, Joe nutzt das dann als Ablenkung der Guns mit dem Coquina-Klatsch und holt hier den Sieg. Dann gab es noch einen Handshake zwischen MJF und Samoa Joe, also wo sozusagen MJF nochmal zugestimmt hat, dass es wirklich hier zu diesem Match kommen wird. Und dann haben die Guns eben MJF attackiert mit einem Stuhl, haben auch hier diesen Pilmanizing-Spot gemacht, also quasi seinen das Bein eingeklemmt in den Stuhl, draufgesprungen. Der Adam Cole konnte hier von Ringside natürlich auf seinen Krücken nur zusehen und MJF wurde dann in den Krankenwagen verfrachtet, ins Krankenhaus gebracht und ja, die Pre-Show hat eigentlich geendet, beziehungsweise die Main-Show dann damit begonnen, dass wir jetzt eigentlich nicht wussten, wie es um den Main-Event stehen wird, weil MJF hier gerade ins Krankenhaus gebracht, das heißt, er hat jetzt mal so gute 3-3,5 Stunden Zeit, entweder wieder zurückzukommen oder vielleicht muss er seinen Titel abgeben oder es gibt irgendwie einen Interims-Champion. Also zu Beginn der Show wussten wir da eigentlich noch gar nichts, wie es jetzt weitergehen würde. Was wir schon wussten, erstes Match war dann Six-Man-Tag, Sting, Darby Allin und Adam Copeland
halt.
Gegen...
Ja? Ich muss einschreiten, weil AEW macht normalerweise vor den Pay-Per-Views nicht so riesige Videos. Dieses Mal hatten sie ein Video, das war ja schon WWE-Format. Also das war ja richtig lang. Ein Hype-Video, was halt quasi
alles nochmal... Stimmt, es gab ein Hype-Video, ja.
Alle großen Fäden nochmal darstellt, ein bisschen die Stimmung von Full Gear dargestellt hat. Und ja, wie gesagt, also das kenne ich halt eher von WWE. Und das war echt gut. Also da hatte ich auch schon direkt richtig Bock und das fühlte sich halt auch direkt groß an. Und ist jetzt Opening-Match, es fing halt direkt auch schon groß an. In der Maincard.
Genau, also auch mit, weil du sagst, WWE, man gut, so Musiksegmente hat man immer wieder mal auch bei AEW, aber Christian Cage kommt hier rein, wirklich cheesy mit dem Kinderchor, mit den jungen Damen im schwarzen Rollkragen-Shirts oder Pullis, die ihn hier zum Ring singen mit seiner Crew. Ken Jeong war auch in der Crowd, also dieser asiatische Comedian, also ich kenne den aus ein paar Serien, glaube ich. Sting, Darby und Adam Copeland, genau, kamen hier auch mit Ric Flair raus, beziehungsweise Ric Flair kam mal zuerst, hatten auch ja, Matching Gear an, also alle so die gleichen Mäntel. Adam Copeland hier auch mit halber Gesichtsbemalung, sowie Darby Allin. Also die sind ja durchaus auch als Einheit aufgetreten.
Ja, und das fand ich super. Also das war überraschend, aber gerade das will ich halt auch schon. Wenn du was zusammenwürfelst, dann zeigt diese Verbundenheit und das mit dem halben Facepaint, fand ich natürlich brutal gut. Das war mal eine andere Seite. Ich glaube, Adam Copeland hat dann auch einfach richtig Bock gehabt. Was ich nicht gebraucht hätte, war halt Ric Flairs Entrance, weil der sich auch ein bisschen gezogen hat. Aber ansonsten war es halt wirklich, du hattest halt das Gefühl, da sind zwei Fraktionen, die aufeinandertreffen. Und ich gebe auch zu, das Match, also ich nehme es vorweg, ich fand das richtig, richtig gut und deutlich besser, als ich gedacht habe, weil das hatte halt direkt einen guten Fluss, weil du halt einfach vor allen Dingen Darby Allin, Nick Wayne können loslegen. Du hast halt mehrere Storylines. Du weißt genau, du willst dieses Aufeinandertreffen Adam Copeland gegen Christian Cage und dann stehen sie im Ring und dann denkst du, ja, jetzt gib es ihnen und dann Christian gibt es aber den Fans natürlich nicht, aber so viele Unterstorylines innerhalb des Matches und das hatte richtig Tempo.
Genau, also der ganz große Tease, den wir aber auch nicht bekommen haben, war jetzt wirklich so die große große Aufeinandertreffen zwischen Adam Copeland und Christian. Also da werden wir uns wahrscheinlich noch ein bisschen gedulden müssen. Dann, was Celebrities angeht, den haben wir unterschlagen. Steve O aus Jackass-Tagen war hier auch in der Front Row.
Bester Mann.
Den kennt natürlich Darby Allin, weil irgendwelche Verrückten, die sich irgendwo runterwerfen, die kennen sich offenbar. Wahrscheinlich gibt es eine Konferenz, wo sich die einmal im Jahr treffen oder so. Also es gab einmal kurz die Szene, als Christian so mit dem Blind Tag in den Ring gekommen ist, als einem Copeland hier auch drin war, hat gleich mal Holy Shit Chance und alles gebracht, aber die beiden haben sich halt kein einziges Mal berührt. Stattdessen der Luchasaurus dann reingekommen, Darby schon mit dem ersten großen Spot im Match, das war so ein Top Rope Code Red gegen Nick Wayne. Was ist dann passiert? Ja, es gab schon eine Berührung zwischen Cage und Adam Copeland, nämlich als Christian Cage Adam Copeland hier vom Apron gezogen hat, als der gerade einen Tag bekommen sollte. Aber ja, ansonsten eben kein direktes Aufeinandertreffen. Sting auch dann mit einem Dive vom Apron. Wir haben ein paar Spears gesehen, wir haben ein paar crazy Darby-Moves gesehen zwischendurch. Copeland, der sogar hier Nick Wayne Gorilla presst über den Kopf und rauswirft auf den Luchasaurus. Also, da ist es schon ordentlich zur Sache gegangen auch in dem Match.
Ja, vor allen Dingen hast du halt die Charaktere gut ausgespielt. Also, Darby Allin war halt prädestiniert von dem Team, dass er halt der eher körperlich Schwächste ist und der wurde dann halt auch isoliert. Und dann ist es halt logisch und genauso wie halt bei Luchasaurus, das war halt derjenige, der hat kassiert, aber der hat halt diesen einen Move, der hat gereicht, um dann wieder Luft zu kriegen. Und ich fand das halt gut, dass es immer wieder diese Konstellationen gab, die organisch wirken und die halt auch zu diesen Charakteren passen. Also genauso wie halt im Verlauf, wenn halt der Flair draußen ist und er trifft auf Christian Cage. So, und dann sagst du dann, okay, hier dirtiest Player all time, Flair, man kennt ihn, egal wie alt er ist. Und es kommt zur Konfrontation und es kommt einfach dieses Pushen, ja komm, schlag mich doch, ja, schlag du mich. Und dann denkst du, ja komm, Flair ist der fiese Typ und der macht einfach irgendwas Fieses und macht seinen Trademark, wahrscheinlich einen Low Blow, aber stattdessen ist es halt Christian Cage, der den Low Blow macht. Und zwar halt mit 48 Mal nachdrücken. Genau, das fand ich gut. Das fand ich wirklich gut, genauso wie halt so eine Kleinigkeit. Und eigentlich waren beide Teams gleich auf, aber dass du halt eigentlich die Überhand richtig kriegst, dadurch, dass halt Christian Cage aus Versehen Luchasaurus mit dem Belt halt trifft und du dann halt genau diesen Moment hast, ja, Christian Cage ist halt jetzt isoliert, jetzt kann ihn Adam kriegen. Und Christian, das Einzige, was er macht, von wegen so, ey, ich bin zwar Daddy, aber meine Kiddies lasse ich quasi zurück, ich hau einfach nur ab mit dem Belt.
Genau, ja.
Und das fand ich einfach richtig gut.
Er ist quasi Zigaretten holen gegangen und hat die Familie zu Hause zurückgelassen. Luchasaurus dann im Endeffekt bekommt den Spear ab, bekommt den Coffin Drop ab. Das heißt, der verliert hier auch das Match. Ric Flair erholt sich erstaunlich schnell von diesen 30 Low Blows, feiert auch wieder mit. Und ja, also die Babyfaces hier gewinnen das letzte Match. Auch haben sie dann auch Darby Allin hat das im Nachgang gesagt. Das war jetzt das letzte Match von Sting hier in Kalifornien. Und ja, wir sind jetzt mal, also Darby Allin soll ja jetzt sich mal auf seine Mount Everest-Besteigung vorbereiten. Das heißt, den werden wir jetzt demnächst mal nicht sehen. Bin gespannt, ob der dann rechtzeitig im März wieder da ist, hier zum Abschied von Sting. Ja, aber jetzt wird es natürlich mal darum gehen, sozusagen die letzten Monate von Sting irgendwie auszukosten, mal zu sehen, wo sich das jetzt da bis zur Revolution im März hin entwickelt, das ganze Ding. Man hat ja auch mehrfach gesagt, dass das Ding hier bei AEW immer noch ungeschlagen. Das heißt, schauen wir mal, ob es da jetzt irgendeine Storyline gibt, dass er in seinem letzten Match dann vielleicht doch noch besiegt wird und wer auch sein Gegner sein wird.
Und Darby natürlich Allen muss es sein. Ja, ich fand den Moment sehr, sehr gut. Also, das Match ist vorbei. Erstmal muss man halt sagen, es wurde ja auch keiner geschwächt. Luchasaurus hat halt von allen drei den Finisher eingesteckt und hat halt nur so den Pin eingesteckt. Passt. Ich fand es auch gut, dass er halt einfach nachdem gefeiert wurde, erstmal kam Edge-Musik und dann halt erst Edge-Musik, ne? Und dann umgeswitcht aufs Ding und das halt.
Genau.
Darby Allin halt wirklich dieses Mikrofon greift und sagt von mir, hey Leute, das ist das letzte Mal, dass Ding hier sein wird. Das ist diese Go-Home-Tour quasi. Und Sting hat es halt auch genossen. Also, dass er halt auch wirklich diese Minuten bekommen hat, von wegen, hey, du allein mit der Crowd, Adam und Darby direkt raus, so dass Sting alleine war. Das hat sich gut angefühlt. Und wir haben uns auch gefreut und haben auch gedacht, ja, wenn du jetzt in der Halle bist und du kriegst nochmal gesagt, das ist das letzte Mal, das ist nicht unwichtig. Das ist ein schöner Moment und Sting hat sich auch sehr gefreut.
Ja, wer sich dann weniger freuen konnte, war MJF bzw. Adam Cole, weil wir haben dann hier ein Segment bekommen, Tony Schiavone, der hier Jay White rausruft in den Entrance und hier verkündet, also MJF kann nicht antreten, ist jetzt verletzt und somit hier, ja, neuer Champion soll hier Jay White sein. Was ich auch irgendwie interessant finde, weil gerade bei AEW war es in der Vergangenheit ja so, wenn der Champion nicht antreten kann, dann gibt es eigentlich so einen Interim-Title, also darauf hätte man hier in dem Fall verzichtet. Dazu soll es aber dann nicht kommen, denn es kommt dann Adam Cole raus auf Krücken, wie gesagt, und ja, gibt hier bekannt, also wenn MJF hier nicht antreten kann, dann hätte er mit Tony Khan gesprochen und würde jetzt hier das Match statt MJF bestreiten wollen. Was interessant ist, das heißt, der eine Typ mit dem kaputten Fuß bekommt keine medizinische Freigabe, dafür darf der andere Typ mit dem kaputten Fuß für ihn antreten. Nein, medizinische
Freigabe nicht, er hat ja einfach nur das Okay bekommen, dass er halt das machen darf. Das heißt ja nicht medizinisch freigegeben, aber.
Ja, das.
Es ist ja Freundschaft. Freundschaft
ist haben sie im Detail so nicht erklärt, aber das fand ich natürlich sehr lustig. Ja, also im Endeffekt zum jetzigen Zeitpunkt hat man dann auch entsprechend eingeblendet mit passenden Grafiken hier Jay White gegen Adam Cole um die AEW Championship hätte jetzt hier der Main Event werden sollen.
Ja, und ich gebe zu, wir saßen auf der Couch und jeder Fan denkt sich natürlich, ey, das geht nicht. Also er ist auf Krücken, er ist echt verletzt. Also was werden die machen? Und ich gebe zu, den ganzen PPV über haben wir die ganze Zeit überlegt, was werden die machen, Herrgott, nochmal? Und das haben sie auch im Verlauf des PPVs also von den Kommentatoren sehr auch gut verkauft. Also die haben immer wieder auch im Laufe der Matches miteinander diskutiert und da kam auch mal der Devil ins Spiel. Und das hast du eigentlich selten. Also ich habe das zumindest bei AEW, glaube ich, noch nicht gehabt, dass halt eine Storyline vom Main Event sich halt so sehr durch einen Pay-Per-View selber zieht nochmal.
Ja, das stimmt. Das war mal was Neues. Das heißt, es war halt spannend. Das hat sich halt mehr angefühlt wie bei einer Dynamite oder sonstigen TV-Episode, wo du sagst, okay, die Leute sollen dranbleiben, um zu sehen, was hier am Schluss passiert. In dem Fall war es eigentlich ein Pay-Per-View. Das heißt, die Leute haben ohnehin schon bezahlt. Aber es war halt vielleicht gerade dieser große Engel am Ende der Zero Hour, wo der eine oder andere vielleicht gesagt hat, jetzt kaufe ich doch den Pay-Per-View, weil ich wissen möchte, was hier eigentlich passiert und ob MJF jetzt hier antreten kann. Aber fand ich auch relativ spannend, dass man diese Storyline da so durchgezogen hat. Ja, und jetzt da nach vier Matches und so einer Ankündigung war es noch mal ein bisschen Zeit, ein bisschen Energie zu schöpfen. Also ich habe zumindest mal eine kurze Pause gemacht, habe mir auch was zu essen und zu trinken mal organisiert. Und ja, also auch für euch natürlich hier zum Thema Pause machen und Energie und die Reserven wieder auffüllen. Da dürfen wir natürlich auf unsere Freunde von Holy hinweisen. Die Black Week steht uns ja bevor. Also ich höre überall hier schon Black Week, Black Friday, Cyber Monday. Ihr werdet von allen Seiten schon bombardiert mit mehr oder weniger tollen Angeboten. Aber das richtig gute Angebot haben wir natürlich hier von Holy bekommen. Also auch bei Holy gibt's die Black Week, diesmal alles für den Squad. Ganz kurz, Holy, was ist das? Also ich kannte es zum Beispiel vor der Zusammenarbeit mit Headlock auch nicht. Kann man vielleicht auch damit zu tun haben, dass es hier in Österreich noch nicht so populär ist wie in Deutschland. Aber das kann man natürlich ändern. Gilt natürlich genauso auch für Österreich und für unsere österreichischen Hörer, diese Aktion. Also Holy, das sind Energy Drinks, das sind Iced Teas, das sind ganz neu auch Hydration, das heißt gerade nach dem Sport wieder ein bisschen dem Körper Elektrolyte zuführen, Kokoswasser ist auch drin. Grundsätzlich, es hat einen geilen Geschmack, es ist kein Zucker drin, es hat kaum Kalorien und es ist vegan, das heißt auch für alle, die irgendwie dem Fleischgenuss abgeschworen haben, ist es natürlich auch kein Thema. Und ja, die Black Week natürlich jetzt hier ein optimaler Zeitpunkt auch entsprechend einzusteigen.
Erstmal muss man sagen, von wegen einsteigen, ne? Da kriegst du einfach mit, so der Ulf, der hat schon ein Probierpaket von dem bekommen, von den Black Week Flavors. Und ich denke so, was mit mir? Weil zum Beispiel haben wir gesprochen über die Geschmäcker und Ulf sagt dann so, ey, guck mal, da gibt's auch Waldmeister. Und er weiß ganz genau, ey, ich bin ein totaler Waldmeister-Fan und gibt's Woodwolf Waldmeister-Geschmack. Also, Ulf, lass mal rüberwachsen, sonst gibt's Ärger. Aber ja, es ist jetzt nur an Ulf gerichtet, ne? Nicht an euch. Bei euch kann man aber sagen, abseits von Black Friday und Black Week könnt ihr bei uns ja eh sparen, weil wir haben ja Rabattcodes. Und es gibt Headlock 5, da gibt es immer 5 Euro Rabatt für Neukunden. Aber wer schon Kunde ist, kein Problem, Headlock eingeben, gibt es 10% Rabatt für alle.
Genau, und was es jetzt eben hier gibt, gerade das Neukunden-Highlight, also wer es mal probieren möchte, es gibt jetzt das Starter-Set Deluxe mit allen 3 Probierboxen und einem Shaker auch noch dazu. Das heißt, selbst wenn ich dann andere Dinge habe, die ich vielleicht auch fürs Fitnesscenter oder so brauche, also den Shaker habe ich mal dann auf jeden Fall. Noch bevor er unseren Code eingibt, wäre hier der Preis 34,99. Das heißt nochmal entsprechend hier den Abzug, die 5 Euro mit Headlock 5, die ihr bekommen kann. Es gibt auch im Moment, also es lohnt sich auch ohnehin reinzuschauen, es gibt ein großes Gewinnspiel auch, das größte Gewinnspiel in der Holy-Geschichte. Und ja, es gibt jetzt hier eben diese, der David hat es erwähnt, die Community-Flavors, Wildberry Wolf, Woodruff Wolf, und den kenne ich persönlich auch noch nicht, aber klingt grundsätzlich auch spannend. Der Bubblegum Butterfly wird hier auch für kurze Zeit zurückkehren. Und es gibt natürlich auch in der Black Week viele weitere reduzierte Produkte und Packs. Das heißt, wenn ihr euren persönlichen Favorite vielleicht schon habt, einfach mal reinschauen in der Black Week. Lohnt sich auf jeden Fall. Und ja, unsere beiden Codes Headlock 5 bzw. Headlock, einfach je nachdem, ob ihr Bestands- oder Neukunde seid, hier zum Einsatz bringen. Und ja, zum Einsatz
von gebracht. Energy zum Orangensaft.
Von Energy zum Orangensaft, ganz genau. Bin mir jetzt gar nicht sicher, ob es auch irgendein ein Orange Punch vielleicht Flavor gibt. Wenn nicht, wäre das vielleicht für die Freunde von Holy mal ein Thema. Mit einem kleinen AW-Tie-In. Wir hatten hier nämlich ein Rematch um den AW International Championship. Orange Cassidy trifft hier auf John Moxley. Wir erinnern uns, John Moxley hat ja Cassidy besiegt, hat dann selbst nicht ganz geplant den Titel an Phoenix verloren, war dann einige Zeit auch mit einer Gehirnerschütterung außer Gefecht. Phoenix selbst auch nicht ganz fit gewesen, das hat sich Orange Cassidy wiederum zunutze gemacht und hat sich hier sozusagen über diesen Umweg den International Title zurückgeholt. Aber John Moxley natürlich sagt hier, mich hast du den Titel nicht besiegt und ich werde mir den Titel jetzt von dir zurückholen und ich werde dich so richtig verprügeln. Ich glaube gesagt, within an inch of your life wird er ihn hier, ja, nach
Moxley einer der Kunst so
vernichten. Das, was ein John Moxley halt so tut.
Überleg mal, stell dir vor, der wird irgendwie Privattelefonat. Redest du einfach mit dem, so irgendwann Termin beim Arzt oder so und der redet auch die ganze Zeit, droht den allen. Ich werde euch zerstören, ich werde dir dein Leben rauben.
Ja,
das ist Moxley.
Was man halt so sagt als John Moxley, genau. Ja, und entsprechend hat Moxley auch gleich mal losgelegt, also gleich mal ordentlich zur Sache gegangen. Außerhalb des Ring hat Cassidy gleich mal über den Announce Table, also nicht drauf, sondern wirklich mal drüber geworfen. Dann gab es einen Suplex Slam auf die Railing drauf, im Ring dann auch so einen Suplex, wo er ihn einfach mal in der Luft losgelassen und weggeworfen hat. Einen Spinning Bossman Slam, ein Cloverleaf, dann das, was Moxley auch ganz gern macht, so die Rückenkratzer, die Beißer. Also Moxley hier wirklich als Wildman startet hier entsprechend ja, ordentlich durch.
Ja, vor allem Moxley war halt dieses brutale Hindernis, über das halt Cassidy eigentlich nicht gehen kann. Weil Moxley noch nie besiegt. Und Moxley hat ja auch zum Beispiel bei der Dynamite-Folge ein Orange Punt no-sold. Und da habe ich schon gedacht, uiuiuiui. Und die Geschichte von dem Match hat mir richtig, richtig gut gefallen, weil sie halt einfach wirklich so war. Moxley war ganz klar der Dominante, der absolut Brutale, der nichts anbrennen lassen wollte und klar machen wollte, du musst halt mehr zeigen, als halt, ja, wie soll man sagen, als so Comedy-Character zu sein. Da, ich will mehr sehen, sonst hast du gar keine Chance, weil Orange Cassidy, den zerstöre ich. Und im Laufe der Geschichte war es dann halt immer wieder so, dass Orange Cassidy wurde ja auch immer aggressiver. Er wurde quasi gezwungen, dass er mehr aus sich rausgehen muss, mehr aus seinem Charakter rausgehen muss, wo halt manche drüber lachen oder sonst was, aber er musste sich jetzt quasi den Respekt erkämpfen und überwinden, dass er halt Moxley eigentlich unterlegen ist. Er musste jetzt mal wirklich über seine eigenen Grenzen gehen. Und im Laufe des Matches wurde es halt immer mehr so, dass Cassidy seinen Charakter aber nicht vergessen hat, sondern einfach gezeigt hat, ich bin trotzdem ein richtiger Fighter. Also beispielsweise auch, als dann irgendwann Moxley ihn immer weiter provoziert und Cassidy steckt dann irgendwann die Hände in die Hosentasche, weil er einfach sagt, nee, ich löse mich nicht davon, das bin ich. Aber seine Moves wurden halt immer härter, immer heftiger, immer wilder vor allen Dingen und ein bisschen auch verzweifelter. Und das steigerte sich dann halt gegen Ende hin. Du wirst bestimmt noch sagen, welche Moves es noch alles gab. Aber als Spoilerwarnung, gegen Ende war es halt wirklich einfach nur Cassidy, der gesagt hat, jetzt reiß, ich hau einfach alles raus. Ich treffe dich so oft, wie es sein muss, es ist mir egal. Ich mach dich platt, weil ich will diesen Titel behalten, das ist meiner. Und das hat mir unfassbar Spaß gemacht.
Richtig, also der hat natürlich hier, also wie du gesagt hast, die Moves waren schon diese Orange Cassidy Moves, also er hat schon so diese typischen Orange Cassidy Kicks gemacht, aber hat er schon nach zwei, drei Mal auch ordentlich dann begonnen, richtig zuzutreten. Ja, und es ging eigentlich immer so hin und her. Also Moxley hat hier auch dann schon begonnen, auch mit dem Bulldog-Choke, mit dem Death Rider, alles auszupacken, was er so hatte. Und Cassidy hat sich da aber meistens irgendwie doch wieder rausarbeiten können. Hat dann auch, also es war auch Hook war mit am Ring. Und für Moxley war es hier Wheeler Yuta, die ja auch in der Vergangenheit schon Probleme hatten. Und Orange hat hier dann tatsächlich auch den Red Rum, also das Kata Hashime, ausgepackt. Hat jetzt nicht so gut funktioniert wie bei Hook, aber doch genug, um hier Moxley so in die Ecke stolpern zu lassen, wo er sich dann am Turnbuckle-Pad festgehalten hat und das dann letztlich auch abgerissen hat. Dann gab es einen Orange-Cutter, Mox kam zurück mit dem Gotch-Pile-Driver und Orange dropkickt ihn dann in diesen Turnbuckle hinein und nutzt das dann, um mal, also wie gesagt, die Orange Punches zuletzt haben nicht so gute Wirkung gezeigt. Hier allerdings mal drei Orange Punches. Moxley dann aber lässt sich da nicht beirren, kommt wieder zurück. Es gibt einen Wheelbarrow Cradle für einen Two Count. Dann gibt es den vierten Orange Punch, den fünften Orange Punch, den sechsten Orange Punch, den Beach Break und damit auch die Titelverteidigung. Das heißt, ja, so nach dem Motto, steter Tropfen hüllt den Stein, kann sich hier Orange Cassidy mit ausreichend Orange Punches und Beach Break dann ja durchsetzen. Es kommen die Best Friends raus, es kommen Claudio Castagnoli kommt dann noch zum Ring und Wheeler Yuta gerät hier auch nochmal mit Hook aneinander. Das heißt, auch da wird in Zukunft noch irgendwo weitergehen. Aber hier auf jeden Fall eine Orange Cassidy weiterhin International Champion. Das heißt, der hatte ja wirklich eine fantastische Title Reign beim ersten Mal. War ja auch sehr deprimiert, als er den Titel dann verloren hat gegen Moxley. Das heißt, ja, da können wir uns doch freuen auf ein bisschen mehr Orange Cassidy in den nächsten Monaten.
Ja, vor allen Dingen, ich finde, Orange Cassidy braucht auch diesen Titel. Nicht nur, weil er den richtig gut repräsentiert, sondern weil es hier eben diese Facette in seinem Charakter gibt, die du halt sonst nicht hast. Normalerweise redet er wenig. Und hier in dieser Fehde hält er eine längere Promo am Mikrofon und macht halt klar, dass er halt alles für diesen Titel geben wird, dass das halt sein Ding ist und dass er dadurch einfach eine andere Nuance in seinen Charakter kriegt, die mir sehr gut gefällt, die auch super funktioniert, weil er halt abliefert. Und hier bei dem Match muss ich auch sagen, riesen Respekt vor Moxley, weil er hat halt Cassidy overgebracht, sondergleichen. Es gibt halt sehr viele Matches, wo du am Ende hast, dass so mehrere Leute im Ring stehen und irgendwann gibt's halt entweder Handshake oder die gehen halt raus. Aber hier war halt Moxley, der das gesellt hat wie ein Wahnsinniger. Also der war selbst noch Minuten später, als sie den rausgeholfen haben aus dem Ring und so, der war komplett stehend K.O. Und dadurch hat er halt gezeigt, ja, das war jetzt kein Roll-Up-Finish oder sonst was, sondern du hast mich gerade echt komplett ausgenockt. Und das fand ich super. Also dieses Selling von Moxley nach dem Pin, brutal ist gut. Und tolles Match. Ich hatte richtig, richtig Spaß. Und der richtige Sieger, weil nicht nur fürs Herz, sondern einfach auch das Richtige für diesen Titel. Lass die Reise weitergehen. Und Cassidy hat sich jetzt vor allen Dingen diesen Respekt mehr verdient. Weil du hattest ja auch im Match irgendwann, dass Moxley quasi diese Orange-Kicks gemacht hatte, zum Provozieren, zum Verhöhnen. Und Cassidy ist halt aus diesem Charakter raus. Der ist halt mehr als nur das. Und das hat er deutlich gezeigt. Er trägt den Titel zurecht. Es war ein echt gutes Match. Es war super gesellt am Ende. Gutes Ding.
Ja, absolut. Ich muss sagen, dass das erste Match hat mir eine Spur besser gefallen, aber es war trotzdem ein sehr, sehr gutes, tolles Match. Und auch hier mit dem, wie du sagst, mit dem richtigen Sieger auch. Ja, dann hatten wir, und das hast du auch schon, du hast gesagt, wir hatten dieses Intro-Video. Und normal bei AEW Pay-Per-Views ging es ja wirklich so Schlag auf Schlag auf Schlag auf Schlag. Gerade mal irgendwie hier, der Sieger wurde, ja, announced, durfte 10 Sekunden feiern. Und dann ging es eigentlich schon zum nächsten Match. Wir hatten jetzt hier auch wieder ein kleines Video, und zwar über Mark Briscoe, der nämlich auch beim Continental Classic dabei sein wird. Also das große Round-Robin-Turnier in zwei Gruppen, das jetzt bei Dynamite gewinnt. Haben wir dann später von Eddie Kingston auch noch was Spannendes dazu gehört. Aber zum aktuellen Zeitpunkt haben wir jetzt mal gewusst, Bryan Danielson, Andrade und jetzt auch Mark Briscoe sind mal drei dieser 12 Leute, die wir hier beim Continental Classic sehen werden.
Und das war ja, sehr klug, also das so zu machen, weil ich bin kein Riesenfan von Turnieren, aber durch die Danielson Promo und jetzt auch hier die Promos, gerade bei Eddie Kingston, dass er, wir können es ja vorwegnehmen, er hat halt gesagt, dass er beide Titel aufs Spiel setzt und egal wer dieses Turnier gewinnt, der wird halt direkt ein Trios Championship
Halter. Genau, also es wird sozusagen einen, jetzt sagen wahrscheinlich viele, ein weiterer Titel, einen Continental Title geben. Nur dieser Continental Title wird eben von Anfang an eine Triple Crown sein. Also wir würden es auch von All Japan zum Beispiel kennen. Das heißt, das wird sein der Continental Title, der Ring of Honor World Title und der New Japan Strong Title. Das macht natürlich Sinn, weil gerade New Japan braucht diesen Titel eigentlich nicht. Den gab es ein bisschen während der Pandemie, als die halt hier komplett unabhängig vom japanischen Produkt was getapet haben. Und das Charmante ist jetzt natürlich, du hast quasi diese Triple Crown und die ist von allen drei Promotions sanktioniert. Das heißt, die kannst du bei den großen Shows bei New Japan verteidigen, den kannst du hier bei Ring of Honor, bei den PPVs verteidigen und natürlich auch bei AEW. Das heißt, ja, man spart sich in Wahrheit.
Turnier. Also ich finde, du hypest das Turnier und du
hypest das Turnier damit, genau.
Höher. Also gerade die Eddie Kingston Promo, ich wie gesagt, ich bin kein Fan von Turnieren eigentlich. Ich habe danach nur gedacht, oh, das wird groß. Das wird echt groß. Also das hat eine gewisse Bedeutung. Er hat ja auch gesagt, wir machen das zum Prestige-Turnier schlechthin, zum besten Turnier überhaupt im Wrestling. Ja, PR, bla bla. Aber es war halt einfach alles so verpackt, dadurch, dass sie halt dieses Turnier immer wieder mal angesprochen haben und promotet haben. Ja, dass halt jetzt schon so gewisse Bedeutung ist, wer macht denn das Ding? Wer wird denn alles dabei sein vor allen Dingen?
Und, ja, wobei, da muss ich sagen, da bin ich halt als ein bisschen Japan-Traditionalist, also das ist ja ganz klar auch dem G1-Tournament von New Japan nachempfunden, hat ja auch so ein bisschen den Hintergrund, also Bryan Danielson wollte ja immer mal bei einem G1 sein, das wird sich jetzt wahrscheinlich so nicht mehr machen lassen, das heißt, man bringt jetzt quasi hier eine kleinere Version vom G1 eben zu ihm, und beim G1 muss ich sagen, da habe ich schon immer ganz cool gefunden, dann dieses große Ankündigungsvideo zu haben. Meistens bei Dominion war das im Juni dann, wer hier wirklich, welche Namen hier im G1 dabei sein werden. Aber das ist ja was bei AEW eher nicht so der Fall ist. Also da laufen ja teilweise auch schon Turniere, ohne dass man noch genau weiß, wer alle dabei ist, beziehungsweise wie überhaupt hier die Brackets aussehen. Ich hoffe halt, dass wir spätestens bei Dynamite am Mittwoch auch wirklich die Info bekommen, wer die 12 Leute sein werden, wer in welchem Block ist. Und das fände ich auch im Hinblick auf die Quoten im Moment nicht blöd, dass ich auch wirklich so ein Schedule hätte, oder das soll sich ja über alle Sendungen erstrecken, dass ich wirklich weiß, welches Match kann ich wann in welcher Sendung sehen, weil mit den richtigen Matches kann ich mir vorstellen, kriege ich auch wieder ein paar Leute mehr dazu, dass sie hier Rampage oder Collision einschalten. Aber ja, also ich bin auch grundsätzlich sehr gehypt. Ich glaube, da werden noch gute Namen drin sein. Und das Finale bekommen wir dann, wie gesagt, hier im Dezember. Ja, und dann ging es weiter um einen weiteren Titel, nämlich hier um die Women's Championship. Hikaru Shida, aktueller Champion, verteidigt hier oder versucht zu verteidigen gegen Timeless Toni Storm, die auch hier entsprechend jetzt mit dem neuen Butler, mit Luther in schwarz-weiß Optik wie die glamourösen Hollywood-Stars der 20er und 30er Jahre hier zum Ring kommt. Und ja, also ich muss sagen, mir gefällt das Gimmick sehr gut. Es ist halt ein bisschen schwierig, dieses Gimmick auch dann das ganze Match über durchzuziehen. Also das haben wir auch gesehen, da waren jetzt ein paar Dinge dabei, die waren ein bisschen eigenartig, aber grundsätzlich, ja, Toni Storm hier eigentlich mit einem ziemlich coolen Gimmick und spielt das auch aus meiner Sicht sehr, sehr gut, diesen Charakter.
Ja, und es kommt auch beim Publikum an. Also ich war anfangs super skeptisch, aber du merkst halt, auch bei ihrem Entrance, da gab es halt Publikumsreaktionen und langsam klickt es. Es liegt auch einfach daran, dass sie es konsequent durchzieht. Also dass man halt wirklich sagt, sie hat es ja immer mehr gesteigert, auch so Sachen wie halt, dass sie halt eine Banane mit Schale ist und die Kleinigkeit mit dem Schuh. Das halt einfach so aus einer Promo, nee, dann mache ich das wieder und jetzt weißt du, okay, sie hat halt diesen Schuh-Tick. Das gehört mit dazu, du verstehst den Charakter immer besser und mal sehen, wo es hinführt, aber es ist auf jeden Fall so gewesen, dass ich Bock hatte auf das Match. Also ich hatte schon große Vorfreude, weil ich finde, man hat halt wenig Frauen mit richtiger Storyline bei AEW, muss man einfach sagen. Und hier hast du das halt jetzt wirklich, dass sich was aufbaut, dass du merkst, ja, da klickt was, man forciert das. Ich muss es aber vorwegnehmen, bei dem Match hatte ich halt wirklich Vorfreude und ich habe in der Preview auch gesagt, das wird garantiert ein gutes Match, weil beide einfach viel zu gut sind. Ich fand das nicht doll. Also ich fand nicht, weil beide schlecht sind, sondern einfach, ich hatte einfach das Gefühl, dass die beiden keine gute Chemie hatten an dem Abend. Aber jetzt ja, also erstmal zum Match.
Es hat halt natürlich auch ein bisschen drunter gelitten. Also wir müssen es ja nicht Move für Move durchgehen. Jetzt haben wir den Schuh angesprochen. Es gab zum Beispiel eben so einen Spot, da hat Luther ihr dann einen Schuh gereicht und hatte den zweiten Schuh so hinten in die Hose reingeschoben und die Geschichte war quasi, sie wird hier plakativ mit diesem Schuh hoch erhoben vor dem Referee reingehen, dann wird der Audrey hier, der Referee, den Schuh wegnehmen und dann setzt sie eben hier den zweiten Schuh ein und dann hat man das weitergezogen. Dann gab's einen Ankle-Lock auch gegen Shida von Toni Storm. Da hatte sie dann irgendwann mal so den Stiefel von Shida in der Hand und hat dann auch versucht, damit irgendwie zuzuschlagen. Es wurde aber auch geblockt und ja, das ganze Ding dann entsprechend weggeschossen. Es war ein spektakuläres Match. Also es gab durchaus coole Moves. Es gab einen Storm Zero von Shida. Es gab diesen Question-Mark-Kick mit einem Falcon Arrow. Dann gab es den erwähnten Ankle Lock, wo eben dann der Stiefel mit darunter leiden musste. Dann gab es Shida, die sich hier ihr Cane geschnappt hat, damit dann auch Luther attackiert hat. Und dann gab es halt was, das war in der Theorie, glaube ich, eine gute Idee, aber das hat halt in der Umsetzung überhaupt nicht funktioniert. Da gab es dann nämlich dann das dritte oder vierte Foreign Object in dem Match, nämlich eine. Was war denn das?
Moment, erstmal sagen, was Sachen, die nicht funktioniert haben. Das mit dem Schuh am Anfang, der Spot, den fand ich super. Der hat auch funktioniert. Was mich echt bei dem Match einfach störte, war, es fühlte sich halt gar nicht wie eine Schlacht an, weil anfangs auch dieses ganze Geschoppe, ja, ich mag Shops, aber das war halt anfangs echt ein bisschen lächerlich, wo dann Shida, Toni von einer Ringecke zur nächsten, dann immer so ein Shop. Und mir fehlte halt total dieser Biss. Und was halt nicht gut ging, war halt dass Shida irgendwann den Kendo-Stick hatte und Lusa sollte ihn im letzten Moment, bevor sie auf Storm einschlägt, greifen. Entweder hat er daneben gegriffen oder durch die Handschuhe nicht halten können, auf jeden Fall. Traf der Kendo-Stick. Dann haben sie aber schnell nochmal nachgegriffen. Das sah halt echt nicht gut aus. Dann der finale Spot. Eigentlich eine echt gute Idee, weil du greifst das auf mit dem Schuh, der in der Hose hinten versteckt war. Und dann nimmst du halt diese Metallpfanne oder was auch immer das war.
Ich glaube, es war so eine Art Nudelsieb oder sowas. Also es war irgendein Ding so.
Nee, das war schon flach. Also es war kein Pfannlöcher. Das war flach. Also es sah halt aus wie so ein Tablett oder halt eine Pen, also eine Pfanne, ein bisschen. Die Idee dahinter war eigentlich richtig gut. Und ich will da auch keinen Vorwurf machen.
Also quasi, du steckst dir das Ding hinten in die Hose hinein, über den Hintern, über die Hüfte und verstärkst damit sozusagen die Running Hip Attack von Tony Storm mit diesem
Metallding. Genau, ich meine, weil Lex Luger damals geklappt hat mit dem Ellbogen, mit der Metallplatte drin, wird hier auch klappen, wenn eine Metallplatte am Hintern dran ist.
Ja,
also die Idee war
eigentlich in dem Fall nicht implantiert. Also die musst du hier irgendwie reinschieben. Ja, und das war halt das Problem. Also dieses Ding ist erstens mal, glaube ich, dreimal verrutscht. Dann hat sie wirklich diese Hip Attack durchgezogen, hat dann auch damit den Pin und den Titel gewonnen. Dann ist dieses Ding aber hinten so dermaßen plakativ rausgehangen, noch dazu eigentlich genau im Sichtfeld von Aubrey Edwards, die dann so tun musste, als hätte sie das Ding nicht gesehen. Also
sie ist ja blind.
Halt, die Idee war gut, die Umsetzung war schlecht, sagen wir so.
Ja, ist einfach nur, ich würde nicht mal schlecht sagen, sondern einfach, es ist halt dumm gelaufen. Weil gut, muss man sagen, Tony Storm hat echt gut reagiert, als sie am Anfang merkte, oh, das ist runtergerutscht. Dann hat die in der Ringecke das mit einer sehr guten Mimik wieder positioniert, wo auch das Publikum reagiert hat. Dachte so, okay, komm, hast du noch gerade gerettet. Sarah meinte einfach, dass sie wahrscheinlich das Problem hatte, beziehungsweise Sarahs erste Worte waren, verdammte Strumpfhose. Und sie sagte, wahrscheinlich hat die das eigentlich, sollte das zwischen Strumpfhose und halt der Wrestlinghose sein. Und wahrscheinlich ist das halt in diese Strumpfhose rein oder Strumpfhose ist halt kaputt gegangen. Und dadurch ist das halt so runtergerutscht. Ich will da halt, wie gesagt, keinen Vorwurf machen. An sich wäre es ein guter Spot gewesen. Weil die Hose ist ja wirklich so, dass du nicht sehen könntest, wenn das da drin bleibt.
Also wenn das jetzt ein Ding werden soll, das sie regelmäßig einsetzt, dann muss man sich wahrscheinlich irgendwie das passende Küchenwerkzeug und das passende Outfit dazu.
Ja, oder Magnetstreifen in der Buchse drin. Aber so war es halt wirklich blöd, weil du gefühlt 48 Minuten lang diese Pfanne gesehen hast. Und du hast auch bei den Kommentatoren gemerkt, dass die halt jetzt auch nicht wussten, Mist, wie sollen wir das jetzt ansprechen oder nicht, dass man das halt so deutlich sieht. Es ist halt richtig alles in die Binsen gegangen. Am Ende hat sie gewonnen, ist auch die richtige Siegerin in meinen Augen, weil einfach du musst diesen aufstrebenden Weg weitergehen und das war auch der richtige Moment. Dass das Finish halt so doof war, ja, kann keiner richtig was für, ist halt nur, es macht halt alles kaputt, aber das Match an sich ist mal ohne Finish. Ich streich mal das Finish komplett raus. Ich fand es halt nicht doll. Also jetzt nicht katastrophal, aber die beiden können viel, viel, viel mehr. Und das war
ausreichend. Ich glaube, was Toni noch irgendwie, was wahrscheinlich mit der Zeit kommen wird, ist, sie spielt halt diesen Charakter wirklich toll. Und sie ist halt eine fantastische Wrestlerin. Nur sie versucht halt jetzt auch in ihren Matches diesen Charakter mit zu übernehmen. Und ich glaube, bis das wirklich so klickt und sie auch ihren Stil so anpassen kann, dass der trotzdem nach wie vor gut ist, aber sie eben diese Eigenarten von diesem Charakter da auch im Ring mit einbauen kann. Ich glaube, das wird ein bisschen Zeit brauchen. Weil so die alte Toni Storm, die wir kennen, hätte damit Shida sicherlich ein besseres Match abgeliefert. Und ich glaube, dass das eben, also entweder sie sagt wirklich, dieser Charakter ist vor und nach dem Match und sie, ja, es gibt halt so Dinge wie mit dem Schuh, oder wenn sie da auch ein bisschen so diese Drama Queen mit einbauen möchte, auch mit Mimik und Gestik und gewissen Moves, da muss man das vielleicht noch ein bisschen, braucht das nur ein bisschen Feintuning.
Wobei ich fand Shida auch nicht doll heute. Also, ja, ich sag mal so, gut, dass du es besser fandest. Für uns war es einfach leider, es hat nicht gezündet, was aber nicht schlimm ist. Es passiert manchmal, dass einfach nicht so zündet. Der Charakter allerdings, Toni Storm, das hast du gemerkt, war jetzt das erste Mal vor großem Publikum. Das hat funktioniert. Also die Leute hatten da Bock drauf, die haben drauf reagiert, auch auf dieses Acting innerhalb des Matches. Also das hat schon
funktioniert. Ja, also ich glaube, die geht den Weg. Es war schon von der Matchqualität her das schwächste Match auf der Pay-Per-View-Main-Card. Da sind wir uns, glaube ich, schon
überraschenderweise.
Ja.
Weil da gibt es noch gleich anderen Kandidaten, wo ich gedacht hätte, könnte auch, aber ist es nicht. Aber sagen wir einfach so, es war halt, wir haben jetzt Toni Storm als Women's World Champion.
Ja, und ich bin jetzt auch mal gespannt, wie es weiter, also was wir natürlich jetzt komplett unterschlagen haben, Mariah May hat da auch eine, also nicht im Match eine Rolle gespielt, aber man hat immer wieder auch Backstage geschalten, also die ist ja erst vor kurzem debütiert aus Japan, ist eine Engländerin, die bei Stardom war, die jetzt eben bei AEW unterschrieben hat, also vor zwei
Wochen. Kann ich dich was fragen? Ja. Du kennst ja generell alles und jeden beim Wrestling, ne? Hat die da auch so eine unfassbar fiese, kreischende Stimme?
Ja, also ich glaube, da ist nicht viel umgewesen bei Stardom. Und ja, also die haben wir immer wieder mal gesehen. Backstage hat sich das Match angesehen und ist dann eben auch nach dem Match rausgekommen mit Blumen für Toni Storm. Also die hat sich ja hier als großer Toni Storm-Fan geoutet und gesagt, Toni ist hier großes Idol und sie ist genauso wie Toni damals auch nach Japan gegangen. Von England aus. Also die wird jetzt ein bisschen die Rolle wahrscheinlich als Protégé, Assistentin, wie auch immer, übernehmen.
Basiert alles auf einem echten Film, ne, die Geschichte.
Ist das so?
Ja, basiert auf einem alten Hollywood-Film.
Ah, da weißt halt du schon wieder mehr so als ist, ich.
Dass halt eine Diva, oder eine, in Anführungszeichen eine alternde Diva, ehemaliger Star, dass da halt dann auch eine aufstrebende Schauspielerin kommt, die ja quasi auch die ein riesiger Fan ist, aber irgendwann auch den Rang ablaufen möchte. Also bislang alles, selbst Lusa ist da. Also da so einen Charakter gibt es dort auch in dem Film. Habe ich auch erst gelesen
vor ein, zwei Wochen. Okay, das ist für mich neu, aber macht natürlich Sinn. Also ich gehe auch mal davon aus, dass man genau dorthin gehen wird. Also dass es irgendwann eben dieses Mariah May-Match geben wird. Wer mir halt im Moment in der Women's Division sehr stark fehlt, ist Britt Baker. Also die hat sich hier ein paar Mal zu Wort gemeldet, in Character quasi, also beziehungsweise in ihrer Rolle als Verlobte von Adam Cole, hat sie ein paar Mal hier auf X beziehungsweise Twitter sich geäußert, von wegen ist das wirklich euer Ernst, dass sie hier den Adam Cole antreten lässt. Aber also auch die könnte man in diese ganze Women's Division wieder mehr integrieren.
Aber dann mit Charakter, mit Storyline.
Mit Charakter und Storyline.
Ich glaube aber, wir sind momentan im Moment bei AEW, wo ich jetzt, ich bin jetzt mal ein bisschen naiv und ich bin jetzt mal ein bisschen ein Fanboy. Ich habe das Gefühl, dass man bei AEW erkannt hat, was fehlt den Frauen? Charakter und Story. Und was macht man? Fast zeitgleich, dass du halt eine Toni Storm einen neuen Charakter gibst und da halt wirklich diesen Charakter den Leuten darstellst. Dann hast du jetzt aber dann noch eine Julia Hart, wo du genau das machst. Ja, diesen Charakter gab es, aber jetzt bringen wir den Leuten näher und bauen diesen Charakter aus. Dann hast du eine Sky Blue, ja, die war doch immer nett und mit der Kappe kam gut an, kriegt aber jetzt einen Charakter und den baut man weiter aus. Also ich habe das Gefühl, dass wir gerade so ein bisschen in so einer kleinen Umbruchphase sind, wo halt, das ist meine Hoffnung. Also es ist nicht Gewissheit, aber es ist meine Hoffnung, dass man jetzt versucht, nach und nach den Frauen mehr Profil zu geben. Um genau das hinzukriegen, was halt dieser Division fehlt. Dass du halt eine Basis hast und die Basis sind Charaktere, um Geschichten weiter erzählen zu können.
Ja, also ich bin gespannt. Der Weg gefällt mir grundsätzlich ganz gut. Also kommen wir dann auch gleich zu dem angesprochenen Match auch mit Julia Hart und Sky Blue. Davor hatten wir jetzt eben das vorhin schon angesprochene Eddie Kingston-Interview, wo er sich eben hier zur Triple Crown geäußert hat. Und ja, dann hat man so das erste ein bisschen verrückte Match des Abends, nämlich ein Four-Way-Leiter-Match. AEW Tag Team Championship, die aktuellen amtierenden Champions Ricky Starks und Big Bill gegen FTR, gegen House of Black, beziehungsweise
La Faction.
Genau, also LFI, Rush und Realistico. Ich überlege gerade, wie das Tag Team von Malakai Black und Brody King sonst
heißt. Kings of the Black Throne.
Kings of the Black Throne.
Die haben ja auch den anderen Entrance-Song.
Genau, den anderen Entrance-Song. Und genau, die Faktion Los Faktion. Ingovernable.
Jetzt meine Frage an dich. Ja. Hast du alle Moves aufgeschrieben?
Ich habe so eine ganz gute Liste und habe ein paar.
Ich guck mal meine 40 Seiten durch. Ja, da ist noch was.
Ich habe ein paar in Großbuchstaben mit 17 Rufzeichen. Das waren die, wo ich laut aufgeschrien habe und gedacht habe, irgendjemand ist jetzt tot. Ich glaube, von denen hatten wir zwei oder drei. Also,
Es ist viel passiert. Also wir können, glaube ich, sagen,
es ist
unfassbar viel passiert.
Was mir gleich als erstes passiert ist und was die Fans auch sehen wollten, aber nicht zu sehen bekommen haben, gleich mal zu Beginn, das war mal so der Face-Off der beiden großen Monster, nämlich Brody und Big Bill. Sind sich hier gleich mal gegenübergestanden. Da waren dann FTR, aber die Spielverderber, die haben das gleich mal, ja, entsprechend unterbrochen. Und Dex hat sich dann ziemlich schnell eine Leiter geschnappt. Die hat von draußen dann aber auch noch Ricky Starks zu greifen und zu fassen bekommen. Dann haben die so ein bisschen hin und her getan. Und dann hat sich auch noch Malakai Black eingeschaltet und hat die dann, ja, Dex mal ins Gesicht geworfen. Das
war immer schief gehen kann.
Genau, das war dann schon mal so der Anfang. Ja, und dann ging es eigentlich los. Also dann waren schon sehr schnell auch Leitern hier im Spiel. Cash und Realistico waren dann dabei. Rush und Cash waren zuerst auf der Leiter oben. Dann ist Realistico mit einem Dive gekommen. Und dann ging es mal ziemlich viel so nach draußen. Dann ist mal Malakai Black gekommen mit einem Moonsault nach draußen. Dann gab es, glaube ich, einen Spot. Dex war das, der Ricky Starks dann von oben nach draußen auf die ganze
Leute
gesuplext hat. Das heißt, das waren so mal so die ersten 2 Minuten gefühlt, ist es dann schon mal entsprechend so zur Sache gegangen.
Ja, also generell muss man halt sagen, was sie halt super gemacht haben, wirklich absolut super. Was ich bei Leitermatches nicht mag, sind 2 Sachen. Nummer 1, die Leute klettern die Leiter hoch, langsamer als meine Eltern. Meine Eltern sind alt. Sehr alt. Die gehen sehr langsam hoch. Gab es hier nicht. Also nur ganz kurz, aber das war halt nicht störend. Man ist generell sehr wenig auf die Leiter hochgegangen. Erst gegen letzte Drittelphase. Nummer 2, wenn man ewig aufbaut und alle müssen liegen, weil nichts passiert. Sie haben das super gemacht. Es ist immer irgendwas irgendwo passiert, während die anderen Leute im Hintergrund aufgebaut haben. Und zwar wirklich zackig. Also zack, 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 da wurde eine Leiter aufgebaut. Dann haben die synchron die Leiter aufgebaut. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite. Zum Beispiel Brody King auf der einen Seite und Big Bill auf der anderen Seite. Und nur damit beide in den Ring kommen, voreinander stehen. Es war immer was los. Und du hattest trotzdem, dass es halt nicht so ein reines Spot-Festival war, sondern irgendwie jeder auch für sich seine Rolle gespielt hat. Also Wush war im Übrigen super over bei der Crowd. Glaube ich, wie Brody King. Aber Realistico zum Beispiel war halt wirklich, ey, ich bin der Schnellste, der Akrobatischste. Ich habe immer wieder meine Momente und nutze genau meine Akrobatik. So, Ricky Starks war der Opportunist, ganz klar. Der war halt immer wieder mal komplett außen vor, kam rein, hat aber dann direkt mehrere abgefertigt. Du hattest halt Big Bill und Brody King, die natürlich diese Powerhouse, nein, sagen wir, die Meat Houses sind, weil mittlerweile heißt es ja immer Meat und ich liebe das. Ich will bei jedem Schlag Meat hören. Und die haben halt einfach richtig gedroschen. So, und FDA waren halt oft die Spielverderber, die halt taktisch klug vorgegangen sind. Aber wenn die Moves gemacht haben, hat es nicht nur einer gemacht, sondern der zweite kam irgendwann auch dazu. Und so hat sich das halt alles durchgezogen. Und ja, ich kann nicht alles aufzählen, aber es gab halt unfassbar brutale Moves, gerade halt, wenn die Leiter so schräg in der Ringecke sind. Und dann wird halt da ein Suplex drauf gemacht. Da wird einfach alles draufgeworfen, was an Körpern da ist.
Also so die wilden Sachen, an die ich mich jetzt so erinnern kann, die ich mir aufgeschrieben habe, es gab mal so einen Spot von Dex, der so diesen Terry Funk gemacht hat, also sich so die Leiter quasi um den Kopf auf die Schultern gelegt hat und da mal hin und her und sich gedreht hat. Das hat eine Zeit lang ganz gut funktioniert.
Das war Cash Wheeler.
War das Wheeler?
Ja, das war Wheeler, weil der hat am Ende auch gesuppt an der Stirn, weil Dualistico hat ja den Dropkick gemacht, der richtig fies aussah.
Weil genau, aber Realistico ist dann mit seinem Springboard-Dropkick gekommen auf die Leiter, als der eben die Leiter um den Hals gewickelt hatte.
Ja, und Starks fand ich auch brutal gut, als er reinkam. Also der war mal echt außen vor und dann kam der rein und hat einfach mal allen, ja, verpasst mal da ein Spear, da ein Tornado, DDT, läuft über das Seil und so. Also jeder hatte so diesen Spot-Moment und wie ist es bei dir als Wrestling-Fan? Du weißt es doch eigentlich auch. Wenn draußen eine Leiter quergestellt wird zwischen Ring und Abtrennung, das wird Aura, oder?
Ja, also das war einer von diesen Spots. Da gab es nämlich dann einfach mal von Brody die ganze Bomb auf Realistico auf die Leiter. Das heißt, so mal auf die Schulter und dann so Gesicht voraus mit ihm gemeinsam durch die Leiter durchgesprungen. Da habe ich mal das erste Mal oder das zweite Mal geschrien. Das erste Mal war dieser... Das erste Mal war dieser Piledriver von, ich glaube, vom dritten Seil in den Turnbuckles von Cash Wheeler gegen Malakai Black, so Piledriver auf die Leiter. Und kurz nach der Gonzo Bomb hat man dann gleich einmal die Leiterbrücke wieder aufgebaut. Dann lag Brody Lee selbst drauf und dann hat Cash Wheeler hier einen Splash gezeigt, wo er fast vorher noch das Gleichgewicht verloren hätte. Also das waren so die Dinge, die ja, die richtig wehgetan haben und das sind immer so die Dinge, wo ich mir denke, das ist das, was so Karrieren verkürzt auf Dauer.
Ja, auf Dauer. Aber viele Leitermatches können wir eh nicht so sehen bei AEW. Naja. Also, es geht vor allem, man muss ja sagen, es gab auch viele schlechte Leitermatches schon bei AEW. Das Ding war richtig gut. Ich fand auch die Endphase einfach richtig, richtig gut, weil das logisch war, dass du halt einfach sagst, okay, Ricky Starks klettert hoch, Wheeler klettert hoch die Leiter, wer macht es? Aber nee, warte mal, da ist ja noch Big Bill. Und anstatt, dass der halt so standardmäßig nur eingreift, ist einfach der kleine Vorteil passiert dadurch, dass Ricky Starks eigentlich runterfallen würde, Big Bill ihn aber davor auffängt. Also der stützt ihn einfach nur, dass er halt eben nicht runterfällt. Und dadurch hat er halt genau diesen Vorteil. Big Bill kann halt Wheeler nochmal runterballern. Ricky Starks nimmt sich die Gürtel und denkt so, ich habe zwar auf andere getippt, aber das war halt logisch von euren Charakteren her.
Genau, und also er hat dann im Endeffekt Cash dann noch, also Ricky Starks hat sich dann einen dieser Titel gegriffen, noch nicht geöffnet, aber hat quasi Cash Wheeler mal so einen Beltshot verpasst. Der ist dann dadurch von der Leiter gefallen und dann konnten sich Ricky Starks und Big Bill hier durchsetzen. Also sehr, sehr gutes, sehr, sehr verrücktes, wildes Leitermatch.
Ja, vor allem von Leuten, wo man das nicht so, also bei FTA denke ich nicht an komplett spektakuläre Leitermatches, bin ich ehrlich. Da denke ich an spannende Matches an sich, aber nicht so das Spektakulärste schlechthin. Und auch Big Bill und Brody King, die Leute wurden richtig eingesetzt. Ganz, ganz dicken Daumen nach oben. Hat richtig Bock gemacht.
Ja, absolut. Also wie du gesagt hast, hat doch jeder seine Rolle richtig gespielt. Rush hat auch entsprechend stark ausgesehen zwischendurch. Also hat mir gut gefallen.
Ja, jetzt kommen wir zu meiner Überraschung des Abends.
Ja, dann mach gleich mal weiter.
Okay, TBS Championship, Chris Statlander, Julia Hart, Sky Blue. Ich habe in der Preview gesagt, ich habe da richtig Bock drauf und ich hoffe, dass Julia Hart das Ding gewinnt, weil die Frau ist so jung, ne? Ich meine, die ist 22 Jahre alt, Sky Blue 24 Jahre. Und was die sich in den letzten 12 Monaten verbessert haben, die sind noch nicht die besten Wrestlerinnen aller Zeiten, aber was die sich verbessert haben in Sachen im Ring, aber auch Character Work, als auch Promos halten, reden, verkaufen, Storylines im Match erzählen. Richtig, richtig Hut ab, weil da reißt sich jemand oder zwei Personen sich richtig den Allerwertesten auf. Es ist schon ein bisschen bezeichnend, dass halt Chris Statlander, die Beltträgerin, ausgerechnet die war von den dreien, die halt am wenigsten Charakter hat. Aber das Match, holy fucking shit, das war brutal gut. Also ich habe unfassbar Spaß gehabt, auch Sarah, die Crowd auch, haben irgendwann das Match abgefeiert und realisiert, ey, das ist richtig klug gebuckt, weil Chris Statlander war ganz klar, sie ist halt die Athletin, sie ist die Stärkere von beiden. Julia Hart, Sky Blue sind die Wilden, aber sie haben halt auch diesen Charakter, sie haben auch den Twist miteinander. Nun auch optisch, da ist halt Julia Hart komplett rot, Sky Blue blau. Diese Kontraste, Kleinigkeiten, aber das hat so Bock gemacht, dass sie immer wieder versucht haben, eine hat Statlander angegriffen, keine Chance gehabt, dann hat sie die andere direkt anschießend versucht und immer dieses Hin und Her. Es hatte so viel Tempo, dieses Match, und Statlander hat ihre Kraft gezeigt, ihre Athletik. Julia Hart und Sky Blue aber auch. Also im Verlauf wurde es halt immer besser. Sie hatten einen super Fluss. Es war sauberes Wrestling. Es gab teilweise Sequenzen, die richtig über ganz viele Moves gingen, die aber alle schnell ausgeführt wurden. Alle standen an der richtigen Position. Ein super Kick kam genau zur richtigen Zeit. Ich hatte so Spaß bei diesem Match, wie schon länger nicht mehr bei Frauenmatches bei AEW. Ich fand das brutals gut.
Ja, und es hat auch eben die Story dahinter hatten wir ja, also Sky Blue, die sich so ein bisschen ins Negative verändert hat, seit sie hier eben diesen Mist, diesen Nebel ins Gesicht bekommen hat. Und da dachte man zunächst doch mal, dass Sky Blue und Julia Hart hier gemeinsame Sache machen werden. Dann gab es aber diesen Handshake, wo Julia Hart dann eben doch sie attackiert hat. Zunächst auch noch Statlander, der immer wieder mal zu Sky Blue gesagt hat, komm, jetzt arbeite mal mit mir zusammen, was soll das? Ja, und dann hat sich das eben zu einem richtigen Three-Way entwickelt, als man eben wirklich wusste, dass die alle auf ihren eigenen Seiten stehen. Und ja, also kann ich dir nur beipflichten. War dann auch ein sehr spektakuläres Match, auch mit sehr, sehr vielen Nearfalls. Also wir hatten ja dann auch diese German-Serie gegen Ende von Chris Statlander. Da hatte Julie Hart eben den Heartless-Lock gegen Sky Blue. Dann hat ja Statlander sie so eigentlich dead geliftet, gab es den ersten German, dann gab es den German gegen Sky, wieder einen German gegen Julia, wieder einen German gegen Sky. Also da ging's schon ordentlich zur Sache. Und ja, zum Schluss dann, Statlander kann hier den Saturday Night Fever anbringen gegen Sky Blue. Dann kommt aber Julia Hart mit einer Lariat und stiehlt quasi hier den Pin.
Ich muss da reingrätschen, weil es war perfekt ausgeführt. Ja. Das Ding war vom Timing her, also von
allen. Also das Timing war fantastisch, ja.
Statlander bringt den Move durch, drückt die Beine von Sky Blue hoch zum Pin. Die Lariat kommt, Statlander fällt um, aber Sky Blue ist genau noch in derselben Position. Hart greift genau im richtigen Moment zu, macht den Pin. Das sah so sauber aus, das war ganz große Klasse von den dreien.
Ja.
Weil das ist so ein Finish, da kann auch viel schief gehen, wenn einer das Timing nicht richtig hat.
Das stimmt. Nein, das war wirklich ein wirklich gutes Match, ja. Also muss ich sagen, auch die qualitativ, das, was ich so im TBS-Title-Bereich, also auch mit, wenn ich jetzt denke, Willow Nightingale hat ja auch eine Rolle gespielt zuletzt. Das war auch alles qualitativ gut in letzter Zeit, was ich so gesehen habe zwischen denen.
Ja, und ich habe Bock zu wissen, wie es weitergeht. Also erstmal Sky Blue können wir uns abhaken, die ist nicht mehr die Nette, weil die hat die Kappe zertreten am Anfang vom Entrance. Ich finde übrigens, Sky Blue und Julia Hart haben beide einen richtig geilen Theme-Song. Macht Bock und vor allen Dingen, ja, wie geht's jetzt weiter? Ich habe kein Problem damit, wenn es nochmal ein Dreier-Rückmatch gibt, weil Statlander das Rückmatch möchte, aber Sky Blue irgendwie auch noch involviert ist. Du kannst auch machen,
dass ja, ich weiß,
Julia nicht, Hart und Sky Blue jetzt eine Fehde führen miteinander. Vielleicht ja Sky Blue ja doch rüber geht zu Julia Hart.
Ja, ich weiß auch nicht, ob Sky Blue wirklich immer die von Anfang an die Nette war. Ich meine, die hat als Kind ein anderes Mädchen in der Kirche angezunden. Also eigentlich wäre das die perfekte Kandidatin fürs House of Black.
Ja, aber sagen wir einfach, ihr Charakter vor der Kamera. Also das war ja schon sehr strahle Frau,
ja, ja,
statt Strahlemann. Und alles süß und nett, auch mit der Kappe. Und sie hat sich ja im Grunde genommen in dem Abend für mich verabschiedet von der Jugend und ist jetzt quasi erwachsen geworden. Und ich will halt wissen, wie es weitergeht. Und ich finde, diesen Weg, den die beiden gehen, ist fantastisch. Wenn jetzt noch Statlander auch noch vielleicht diese Niederlage nutzt, ein bisschen Charakter zu kriegen, gerne. Weil dann hat sich das gelohnt. Aber so habe ich Bock auf TBS-Matches und vor allen Dingen auf Fäden, weil das einfach, ich will Stories haben. Und Julia Hart und Sky Blue, die sind echt auf einem richtig guten Weg. Und ich freue mich schon zu sehen, wie es weitergeht.
Ja, bin ich bei dir.
Da siehst du mal. So, und jetzt bin ich mal gespannt, weil wir kommen jetzt zum nächsten Match und ich glaube, das
ist ein
Match.
Ja, wir kommen jetzt noch zu der großen Ankündigung,
nämlich
zum neuesten Superstar hier bei AEW. Es war ein bisschen
Halt. Ich muss ins Wort fallen. Auf wen hast du vorher getippt? Weil in der Preview habe ich getippt, Olf hat getippt. Auf wen hast du getippt?
Ja, es ist ein bisschen unfair, weil es war fast so ein bisschen ein offenes Geheimnis schon, dass es eben hier Will Ospreay sein wird. Also wir hatten eigentlich nur zwei Namen. Wir hatten eigentlich Will Ospreay und wir hatten Mercedes Moné als mögliche Kandidaten. Und jetzt seit diesem, wobei das war ein bisschen dämlich gewesen, nach diesem Ring of Honor Taping am Freitag, wo ja auch Ronda Rousey überraschend ein Match hatte, aber das hätte man dann wahrscheinlich nicht in dieser Reihenfolge bringen sollen. Aber ich bin schon eigentlich jetzt sehr stark von Will Ospreay ausgegangen in den letzten Tagen.
Ja, wir haben auf Mercedes getippt, beide. Weil wir einfach nur dachten, Will Ospreay wäre logisch. Aber erstens, WWE wird ein richtig dickes Angebot gemacht haben. Und er hat ja noch Vertrag bei New Japan. Wie wollen die das machen? Sie haben einen Weg gefunden.
Die haben einen Weg gefunden. Also es, Will Ospreay war die Person, die hier angekündigt war, sozusagen der große Superstar, der hier einen Vertrag unterschrieben hat. Dadurch, dass New Japan und AEW ja sehr eng kooperieren, hat man hier sozusagen Ospreay die Erlaubnis gegeben, hier mit AEW in Vertragsverhandlungen einzutreten. Das hat er nicht selbst gemacht, er hat das mit Barry Bloom gemacht. Das ist ein, ja, im Wrestling-Bereich ein großer Agent. Der hat jetzt auch zuletzt die Young Bucks und Kenny Omega und Hangman Page vertreten. Der geht aber zurück bis in die 90er Jahre. Also der hat damals auch einen Scott Hall und einen Kevin Nash gegenüber der WCW vertreten. Da waren wir damals gar nicht so begeistert, weil das war halt irgendwie so ein No-Go, quasi die Wrestler sollen sich doch mit den Promotern selber was ausmachen. Da soll nicht irgendein ein Experte daherkommen, der für die plötzlich irgendwie bessere Deals aushandelt. Da waren wir eigentlich sehr, sehr skeptisch, aber mittlerweile hat sich das eben ja so eingebürgert, dass gerade die großen Stars da eben auch Leute haben, die für sie die Verträge machen. Und ja, also die WWE wird das sicherlich entsprechend geboten haben. Die haben auch zuletzt offenbar noch gesprochen miteinander. Aber ich glaube, für Will Ospreay, also einerseits, der kennt natürlich hier schon das Umfeld, der fühlt sich sehr wohl bei AEW, glaube ich. Der hat natürlich den ganz großen Vorteil und darum hat man sie auch hier jetzt gemacht. Der kann hier auch im Wembley Stadium wieder einen großen Auftritt haben. Das kann die WWE halt so im Moment nicht anbieten, also diese ganz große Bühne in seinem Heimatland. Und ich glaube, es hat für ihn wahrscheinlich auch eine große Rolle gespielt. Er hat zuletzt gesagt, er würde auch in die USA ziehen, aber bei AEW ist es ihm halt möglich, dass er weiterhin in England leben kann. Das heißt, seine Frau kann dort bleiben, sein Stiefsohn kann dort bleiben. Der muss nicht irgendwie die Schule wechseln, die müssen jetzt nicht umziehen nach Florida. Ich kann mir schon vorstellen und Geld ist halt nicht alles. Also ob ich jetzt irgendwo, und das sind jetzt irgendwelche Fantasiezahlen, ich habe keine Ahnung, was der bekommt, aber
er wird aber auch so gut verdienen, muss man ehrlich sagen.
Ich sag mal so, ob ich jetzt 3 oder 4 Millionen im Jahr bekomme, und ich jetzt jemand bin, der vorher eben, ich weiß nicht, was er jetzt verdient hat, aber soll es 500.000 im Jahr vielleicht gewesen sein, dann ist der Schritt wahrscheinlich groß genug, dass ich sage, ja, ich möchte den Spaß haben, ich möchte irgendwie das sichere Umfeld haben, ich möchte meine Familie da nicht irgendwie entwurzeln, dann nehme ich vielleicht,
sage ich mal, auch diesen kleinen weniger. Kalender, dass du halt nicht diesen Ich-bin-nur-on-Tour-Kalender hast, das spricht mit und ich meine, gefühlt ist er schon Teil von AEW gewesen, weil er einfach so oft aufgetreten ist. AEW kriegt auf jeden Fall damit den vielleicht besten Wrestler aktuell der Welt, muss man einfach sagen. Also ich finde, der Mann ist in jeder Hinsicht unglaublich. Und wir Wrestling-Fans kriegen in Wembley, sag ich jetzt schon, ein Main-Event mit Will Ospreay.
Ganz genau, ja, und ich meine, bester Wrestler der Welt. Also ich wüsste nicht, wer es sonst sein sollte, nach dem Jahr, das er gerade jetzt hingelegt hat. Also von der Anzahl der fantastischen Matches, nämlich gegen unterschiedlichste Gegner in unterschiedlichsten Promotions, wüsste ich nicht, wer es in der Qualität und in der Quantität sonst gemacht hätte. Das heißt für mich ganz klar der beste Wrestler des Jahres und im Moment auch der beste Wrestler der Welt für mich. Ja, also er hat gesagt, er wird auf jeden Fall, also die schlechte Nachricht ist, er wird nicht sofort hier sein, sondern er wird mal in Japan sozusagen seinen Vertrag erfüllen. Der läuft ja noch bis Ende Februar. Gibt ja auch schon im Tokyo Dome, dass 3 Waves angekündigt ist, John Moxley, Will Ospreay und David Finlay. Und er wird dann sozusagen hier die Road zur Revolution, also Richtung März, da wird er dann dabei sein. Und er hat auch schon gesagt, Richtung Tony Khan, also gib mir die Besten, die du hast, stell sie mir hin. Und besonders natürlich, was Wembley angeht.
Ja, ich habe einfach nur Bock. Also super Ankündigung. Ich würde mal sagen, ausnahmsweise hat Tony Khan mal nicht übertrieben.
Ja, absolut. So, und dann kommen wir...
Jetzt kommen wir zum Übertreiben.
Jetzt kommen wir zum Match, wo wir eigentlich schon nur fürs Review eine Jugendschutzwarnung aussprechen sollten. Also
dass Olf als Thumbnail irgendwas aus diesem Match nimmt, dann wird dieses Video zwar nicht auf YouTube erscheinen, aber ich möchte es haben.
Also sollten wir jetzt Hörerinnen und Hörer unter 18 haben, dann holt euch mal vorher die Erlaubnis eurer Eltern, dass ihr euch das anhören und auch anschauen dürft. Also wir hatten hier wahrscheinlich ungelogen, dass brutalste Wrestling-Match, das je im regulären nordamerikanischen Fernsehen oder Pay-Per-View zu sehen war. Also jetzt abseits von irgendwelchen Tournament of Death, Violence-Porn-Geschichten, wahrscheinlich das heftigste Texas Death-Match, das wir so gesehen haben. Und da zählt auch alles dazu, was zum Beispiel jetzt ein John Moxley so gemacht hat bei AEW in den letzten Jahren.
Ja, auf jeden Fall. Und ich finde, ich hatte das als monumental bezeichnet. Ich glaube, das trifft es auch. Das Match fühlte sich monumental an. Es war gigantisch. Wenn ein Match es schafft, nicht nur wegen Brutalität, sondern halt auch wegen Spannung es hinzukriegen, dass halt einfach so die Halle gefühlt die letzten 15 Minuten nur steht und sich auch keiner mehr hinsetzt. Das heißt schon was. Und ich gehe jetzt mal einen Riesenschritt nach vorne und sag, was ich Sarah auf der Couch sagte, als ich das Match gesehen habe, und zwar mitten im Match habe ich es gesagt, es gibt so Matches, die, wo du merkst, da wird gerade ein Star geboren. Da wird gerade jemand diesen Level nach oben gehoben. Und das ist für mich das Match, was Swerve komplett nach oben gehauen hat. Wo er diesen entscheidenden Schritt für mich gegangen ist oder gepusht wurde, der mir gefehlt hat, weil ich nicht von ihm, sondern einfach, weil ich will, dass man mit ihm weitergeht, weil ich finde diesen Mann unfassbar gut. Und wie das Teil anfing allein schon, Swerve kommt raus mit einem sehr coolen Entrance, weil nicht nur Prinz Nana tanzt,
also sondern du hast hier eigentlich den spontanen Prinz Nana Tanz zu einer Choreografie umgebaut. Ich glaube mit 4 Tänzerinnen.
Ja. Und es sah gut aus.
Ja, das war das. Also Prinz Nana ist ja sowieso ein Ding für sich. Aber ja, das war mal so diese Entrance.
Adam Page Entrance war noch besser.
Adam Page Entrance noch besser, die gab es nämlich nicht. Also der ist rausgelaufen. Es gab einen Takedown, es gab eine Powerbomb, es gab den Buckshot Lariat. Das war mal so das waren die ersten 3 Moves im Match. So ging es mal los.
Und es passte so sehr zu dieser Geschichte, ne?
Ja, und ich habe im Nachgang gesagt,
zu weit gegangen ist.
Ich habe im Nachgang gesagt, also nach allem, was ich so gesehen habe dann in dem Match, wahrscheinlich wäre es einfacher und weniger blutig gewesen, wenn er hier mit einer Schrotflinte rausgekommen wäre und einfach so eine Ladung Buckshot direkt das Werf ins Gesicht geschossen hätte. Ja, also es ging
aber
dann mal weiter.
Aber es war super. Also jetzt mal ganz ehrlich, diese Geschichte, überleg mal, Swerve war bei Adam Page zu Hause, interagiert mit dem Kind und
Wolf hat das in war der ja Preview die Geschichte, richtig genau. Also der beugt sich hier über die Krippe. Ich meine, das Einzige, was ich mir in dem Moment nur gedacht habe, als Vater von dem bald 4-Jährigen, also ich hatte das jetzt vor ein paar Jahren, dieses kleine Kind war bei uns nicht eine Minute irgendwie in der Nacht ohne Aufsicht. Das hat entweder bei uns geschlafen oder es hat einer von uns bei dem geschlafen. Das ist
wieder der Helikoptervater.
Also, das ist halt so die Geschichte. Ich komme hier in ein Haus hinein. In diesem Haus ist offenbar niemand, weil sonst würde da irgendjemand kommen. Also auch die Mutter ist irgendwie nicht da. Und dieses Kind ist alleine in einem Zimmer. Das habe ich ein bisschen eigenartig gefunden. Wobei wir wissen ja nicht mal, ob dieses Kind da war. Also es könnte auch sein, dass er hier einfach nur...
Nicht es so
reicht ja schon sozusagen dieses Wissen, dass der hier
Markus,
im Kinderzimmer war.
Nach. Nimm es einfach hin, weil das
Segment. Egal, ich nehme es hin und ich sage jetzt mal.
Wenn der Kamera alleine in der Hand rumläuft, diese Segmente sind so gut. Swerve macht das so unfassbar gut. Und Adam Page, der in der Luft hing, diese Figur des Vaters, der halt für seine Familie kämpft und der halt rot sieht, das brauchte er. Überleg mal, vor ein Dreivierteljahr. Adam Page war halt irgendwie gefühlt im Nirgendwo. Und jetzt hat er eine Storyline, wo du komplett denkst, passt wie Arsch auf Eimer. Das passt so sehr zu ihm. Er füllt das so gut aus. Und er sieht rot. Er sieht beim Entrance rot. Er kommt raus, verpasst halt einen Move nach dem anderen. Und auch, dass er halt dieses er hat ja auch in der Dynamite-Folge ja auch gesagt, ich bring dich um, ich werde dein Henker sein. Und
also ich sag mal, als Vater, ich unterstütze jede Handlung von Adam Page in diesem Match vollumfänglich. Weil es ging ja schon so mal weiter. Also dann gab es Ringside, dann wurde mal, also es war wirklich mal so die Adam Page Vernichtungsnummer. Der hat hier mal Swerve nach Strich und Faden zerlegt, mehrfach hier in die Railings hineingeworfen, hat ihm dann einen Stuhl an den Kopf geworfen und dann hat er schon mal, da haben wir schon mal gesehen, da hat er sich ein paar Gimmicks besorgt, die sind da mal kurz rumgelegen. Das war so eine Rolle Duct Tape und das war eine Stapler Gun, also so eine Heft-Tacker, ja genau. Ja, dann hat er mal von Swerve die Hände zusammengeklebt hier mit dem Duct Tape und hat mal begonnen, ihm hier so wahllos in die Brust hineinzutackern. Dann hat er sich irgendwie von Ringside irgendeinen Zettel von den Announcern geholt, hat den mal angetackert. Und dann habe ich sehr schön gefunden, es hat leider 2 Versuche gebraucht. Dann hat er ihm nämlich
die Kinderzeichnung,
da wo die Swerve hier noch in der Hand hatte in diesem Segment, die am Kühlschrank hängt, so mit den Fingerfarben gemalt, die hat er ihm dann mal ins Gesicht getackert, hat ihm dann auch einen Stuhl noch seitlich in den Schädel reingeschlagen. Also Swerve hat dann schon mal begonnen, ordentlich zu bluten. Und dann
nicht nur ordentlich zu bluten. Also man muss mal ehrlich sagen, jeder kennt ja den Moment, als Brock Lesnar mal den Ellbogen voll durch Randy Ortons Gesicht gezogen hat. Und der halt einfach ausgelaufen ist, gefühlt. Ja, Swerve, den man halt nicht als Blader kennt, der lief aus, das war ein Wasserfall, ein knallroter.
Und Adam Page dann hier mit einer, ja, da wahrscheinlich verstörendsten Szenen. Legt sich hier auf den Rücken unter Swerve und trinkt dessen Blut. Also lässt sich hier dessen Blut. Das ist nicht so die Geschichte, die wir kennen, wo jemand irgendwie sich die blutigen Finger ableckt oder so, was wir auch von Jon Moxley schon gesehen haben, sondern der hat hier wirklich, ja, Blut getrunken.
Nicht ganz.
Seines Gegners.
Nicht ganz. Er hat es nicht getrunken, weil das Coolere, also erstmal ich kann jeden verstehen, der sagt vorhin so, das geht viel zu weit. Ich muss sagen, es passte halt total in diesen Moment des Adam Page, der halt ja quasi auch im Blutrausch ist, also der hat da so gehandelt, der hat das Blut richtig so reinlaufen lassen in seinen offenen Mund und hat dann quasi, als er stand, so wie bei Triple H Entrance, das Blut rausgepustet und du hast kurz richtig die knallrote Wolke gesehen und du hast einfach nur, spätestens in dem Moment hat doch jeder in der Halle gedacht, das hier ist gerade anders. Das wird in eine ganz andere Richtung gehen, als wir gedacht haben, und zwar viel, viel weiter, als man es sonst kennt. Wir hatten in der Preview schon gesagt, es gibt halt viele Texas Deathmatches, aber hier in der Story passt es halt perfekt. Und holy shit, als dann irgendwann Swerve mal nach diesem Haufen an Gewalt zurückkam.
Ja, also das hat er ja gemacht. Dann hat Page sich einen Stuhl mit Stacheldraht umwickelt geholt, wollte mit dem auf Swerve losgehen. Und Swerve hat es dann sozusagen dadurch gestoppt, dass er ihm einfach mal ordentlich zwischen die Beine getreten hat im vollen Lauf. Also das war so die erste offensive Aktion von Swerve in diesem Match. Dann hat ihn, also Nana hat ihm dann auch dieses Duct Tape durchgeschnitten. Und dann hat sich ja Swerve den Tacker geschnappt und hat begonnen, sich selbst in die Brust zu tackern, um quasi zu zeigen, das macht mir eigentlich gar nichts aus.
Ja, was soll ich dazu sagen? Ich habe ja gesagt, du machst gerade einen Star. Ja, in dem Moment hast du es gemacht. Einfach, Swerve hat ja die Dinger hingen immer wirklich in der Brust auch fest. Also das ganze Match über, hast du auch gesehen. Und irgendwann nimmt er sich das und tackert sich überall und grinst einfach nur und macht halt Adam Page klar, du wirst mich hier nicht zerstören. Weil ich bin jetzt genauso ein Freak wie du. Das hier ist kein Match, das ist eine Schlacht. Und ey, die Crowd ist ja ausgetickt, ne?
Ja, absolut.
Das ist mal ganz ehrlich, die sind ja alle ausgetickt.
Ja, also es ging dann halt munter weiter. Dann hat Page dann, ich glaube, zwischen die Augen sogar so einen Staple abbekommen. Dann ging es mal mit dem Stacheldraht ordentlich hin und her. Und dann hat sich Swerve diesen Ziegel, also es war kein Ziegelstein, sondern diesen Ytongstein, Cinderblock, also einfach dieses
Betonstein, sagen wir mal.
Das Ding, mit dem du Häuser baust, normalerweise, oder Wände. Also ich bin jetzt kein
Bauexperte.
Den auf jeden Fall auch schon damals gegen Keith Lee eingesetzt hat. Und dann gab es auch so einen schönen Spot. Dann haben die beiden hier am Apron entsprechend, ging so ein bisschen hin und her. Dieser Cinderblock lag hier am Apron. Und ja, im Endeffekt hat dann Page auf diesen Stein einen Suplex eingesteckt. Nämlich so richtig schön auf Kopf und Schulter. Also auch da hat man schon mal gesehen, dass das ist ein bisschen ein anderes Match als das, was wir sonst so kennen. Also auch diese
Lights Out und Texas
Deathmatch.
Die was? Auf der Guardrail, die sind ja anschließend auf die Guardrail drauf.
Genau, dann sind sie auf die Guardrail drauf, dann hat fast noch irgendein Security, der dazu nahe stand, irgendwie den Spot versaut. Den hat dann ein anderer noch irgendwie gesagt, geh noch mal ein bisschen zur Seite. Und dann gab es einen Piledriver genau auf diesen, ja, auf diese Stahlstange oben auf der Railing drauf.
Ja, und da hat Adam Page stören sich gedacht, immer, ich mach auch mal. Da fing er auch an zu suppen.
Ja, ich weiß gar nicht, ob das Hardway war oder ob sich der dann sozusagen oben am Kopf gebladet hat, aber auf jeden Fall hat der dann lustig mitgeblutet.
Das lustige Bluten ging weiter und dann wurde es einfach nur brutal. Ich meine, du hast ja, wir können jetzt alle Moves durchgehen. Aber ich glaube, also das
es ist, wird halt zunehmend brutaler. Es gab halt dann so Fallaway-Slams, dann gab es Fallaway-Slams mit, wo Swerves Körper in Stacheldraht eingewickelt war. Dann gab es einen Moonsault nach draußen von Adam Page mit dem Stacheldrahtstuhl vor der Brust.
Der also super getroffen hat.
Der auch gut getroffen hat. Ja, also es gab nochmal einen Buckshot-Versuch, es gab einen Tombstone, es gab den Tombstone auf den Stacheldraht und Texas Death Rolls natürlich hier immer, wer bis 10 am Boden liegt oder aufgibt. Und selbst nach diesem Tombstone auf den Stacheldraht umwickelten Stuhl kommt Swerve bei 9 noch irgendwie wieder hoch auch.
Ja, und irgendwann denkt sich Swerve, wenn man Stacheldraht, auch wenn man Stacheldraht abrutscht und voll durchs Adam Pages Gesicht rauscht, reicht nicht. Ich gehe mal nach draußen, nehme mal einen Beutel, was ist da drin? Alle denken, Reis wecken, nee, Glas.
Und genau.
Und der Moment, als einfach Adam Page da liegt und der kippt dieses Glas auf den drauf.
Und auf den Rücken nur so, und macht selbst einen 450 Splash drauf. Das heißt natürlich das Glas auch in seiner Brust dann entsprechend.
Absolut krank. Also wirklich, das waren Spots, die hast du nicht oft gesehen in deinem Leben als
Wrestling-Fan. Genau, und gibt dann danach noch einen JML-Driver, wo man schon dachte, okay, jetzt ist es wahrscheinlich aus, aber auch hier der Hangman kommt bei 9 nochmal kurz auf die Beine, fällt dann zwar wieder um, aber war sozusagen lang genug oben, um hier auch den Count zu unterbrechen.
Und das fand ich auch super. Es gab schon sehr brutale Matches. Es gab ja auch schon mal ein Lights-Out-Match zwischen, ich meine, Kenny Omega und Jon Moxley. Wenn ich mich richtig erinnere. Das hatte mir damals nicht so als Match gefallen, sondern als Brutalität schlechthin war es spektakulär, aber es war halt für mich, fühlte sich das nicht wie ein Match an. Das hier, die haben es irgendwie hinbekommen. Und da kann ich nur den Hut vor beiden ziehen, dass es wirklich ein Match blieb. Es war durchweg trotzdem ein Match. So viel Gewalt, so viele Spots da waren, war es ein Match und es hatte auch Storytelling, es war auch, dass du halt gemerkt hast, genau, ab dem Moment auch immer mehr, ich will eigentlich nur noch, dass dieser andere liegen bleibt. Herrgott, bleib doch liegen, was muss ich machen? Deswegen hattest du dann halt einfach nicht so ein Spot und dann direkt zählen, sondern ein Spot, ich verpasse dir noch einen, um sicher zu gehen, dass du jetzt mal wirklich liegen bleibst. Und dass die beiden halt an diesen Grad der Erschöpfung gingen. Und es, mal ganz ehrlich, ganz oft wirklich gerade so hoch geschafft haben, aber nicht dieses, ich springe bei 9 auf einmal auf und laufe auf einmal wie eine Elfe herum und schaffe es gerade so, sondern nee, ich schaffe das aus letzter Kraft. Oder aber, weil es einen Prinz Nana gibt, werde aus der Bredouille rausgezogen. Das war logisch, es war nachvollziehbar und es war vor allen Dingen ein Match, wo du, also ich wette, du wirst es bestätigen, du konntest nicht vorhersagen, wer wird es machen.
Genau, ja. Du hattest nämlich dann auch so, du hattest, wie du sagst, rausgezogen, du hattest so einen Spot, da hatten sie nur so ein Brett oder so eine Platte mit Stacheldraht, wo es dann auch, da gab es dann einen, ja, eigentlich so einen Moonsault Power Slam von Adam Page. Also durch dieses Ding haben sie dann links und rechts auf, ja, Stühle gelegt, dann gab es dann noch ein Deadeye drauf, dann gab es den Hangman, der nochmal eine Buckshot-Lariat trifft gegen Swerve, der Stacheldraht um Hals und Gesicht geschlungen hat. Und das war eben der Spot, wo ihn dann eben Nana rausgezogen hat. Und dann, das war eigentlich das Einzige, was mir im Match nicht so gut gefallen hat. Ich habe zwar damit gerechnet irgendwann. Brian Cage kam dann raus, weil die Gates of Agony, die sind gerade in Japan. Also das hat man zwar nicht gesagt, aber die sind jetzt im Tag-Team-Tournament, das heißt, die sind nicht da. Brian Cage natürlich hier schon. Und dann dachte man schon, okay, jetzt gibt es hier so den Screwjob. Brian Cage mit vereinten Kräften werden sie hier den Hangman irgendwie besiegen. Da habe ich mir nur gedacht, und wo sind eigentlich die Freunde vom Hangman, die wir da jetzt die letzten Monate groß aufgebaut haben? Aber die mussten sich im nächsten Match miteinander auseinandersetzen. Also keine Ahnung, warum die nicht da waren. Ja, Cage kommt jedenfalls rein, es gibt eine Powerbomb, es gibt eine Buckelbomb, es gibt einen F5. Er stellt hier einen Tisch draußen aus. Aber Page kann sich hier entsprechend wehren. Das heißt, er hat hier immer noch Stacheldraht in der Hand, es soll noch eine Powerbomb geben. Er, ja, fährt mit dem Stacheldraht mal lustig durchs Gesicht von Brian Cage. Gibt dann noch eine Lariat, Cage ist dann sozusagen mal wieder raus aus dem Match. Nana kommt dann mit einem Stuhl rein, aber auch ein Prinz Nana hat sich's ja nicht anders verdient. Auch der hat sozusagen hier den Einbruch in das Haus von Adam Page mitverantwortet. Dann gab's mal vom Apron einen Deadeye durch diesen Stuhl mit Prince Nana. Der hat sich zuerst noch versucht, irgendwie frei zu tanzen. Hat ihm aber auch nicht wirklich was gebracht. Und im Endeffekt Swerve zerbricht dann diesen Stein, diesen Betonstein, den wir da vorhin hatten, auf Page. Und ja, im Endeffekt wickelt er ihm dann eine Kette, die
auch. Er ist noch wichtig, das ist sehr, sehr wichtig. Page schafft es aber trotz diesem Zementstein, der
genau,
halt in 1000 Teile zerbricht, gekommen, kommt er halt nochmal bei 9 hoch.
Genau.
Und das ist sehr, sehr wichtig, weil generell, das mit Brian Cage hätte ich auch nicht gebraucht. Aber es hat mich nicht gestört, aus einem einfachen Grund. Genau, was du gesagt hast. Weil als Zuschauer hast du es gedacht, alles klar, das war's jetzt. Du hast in diesem Match ganz oft dieses Gefühl gehabt, okay, ich weiß das war jetzt das Finish. Und hier zum Beispiel auch, Cage kommt raus, du denkst, alles klar, das war jetzt das Finish. Und gut ist aber nein, Adam Page ist halt stark genug, um sich zu wehren, um Cage rauszuballern aus dem Match. Der lässt sich gar nicht beeindrucken. Und weil es nicht der Einzige ist, sondern halt noch Prince Nana auch noch da ist, ey, den fertige ich auch noch ab. Und das halt es eben nicht so kam, wie du denkst, wurde genau in dem Moment dann nochmal mit dem Zementblock unterstrichen. Also du wurdest ja auch noch unsicherer. Einfach, der wurde zerschlagen. Das hast du gedacht, okay, wenn ich eingriff, wenn ich das, dann war es das jetzt. Und da kam er bei 9 hoch. Und du hast es nicht kommen sehen. Du hast nicht gedacht, das passiert. Das war super. Und das war auch super wichtig für diesen Charakter Adam Page, was sein Standing angeht. Und dann ist Strickland, ja, was nimmt der? Würde ich auch machen. Kennt man ja, hat man immer rumliegen. Eine Metallkette, die gigantisch lang ist, wickelt die rum um den Hals und nochmal um den Hals. Über die Ecke, also über das Gestell von der Ringecke und zieht dran.
Und quasi ich fand hier den Hangman erhängt.
Er macht einen richtigen Hangman, ja. Das war aber so gut, es passte auch so gut zu Swerve, dieses von wegen, ich bleib jetzt nicht einfach geschockt, sondern nee, ich handle, weil ich hatte dich jetzt kurz davor, ich kriege es hin, dass du endlich liegen bleibst, verdammt nochmal. Ich fand's super. Also wirklich, ich fand's einfach nur super.
Genau, also das hat doch letztlich dann zu viel sozusagen in die Bewusstlosigkeit gewürgt mit dieser Kette. Und der Hangman, also er war auch nicht ganz weg, man hat noch ganz kurz geglaubt, so ein paar Zuckungen, jetzt schafft das doch noch irgendwie bei 8-9, aber er ist dann letztlich liegen geblieben. Und ja, also Swerve hier geht als Sieger vom Feld, aber natürlich, ja, weiß nicht, ob es wirklich einen Sieger gibt in diesem Match, also gezeichnet waren doch. Die entsprechend beide. Aber es ist natürlich hier die Zukunft für Swerve. Und jetzt ist natürlich die Frage, also ist die Fehde damit vorbei? Wird sich jetzt hier der Hangman wieder ja in die Depression zurückziehen, weil er irgendwie seine Familie, seinen Sohn hier nicht rächen konnte? Oder ist er der Meinung, er hat hier schon, also jeden anderen, der so einen Blödsinn sich überlegt, gezeigt, was demjenigen passieren wird, wenn er sich hier mit dem Hangman und seiner Familie anlegt? Ja, fantastisches Match, also wahrscheinlich eins der Matches, über das man auch noch in 10 Jahren sprechen wird und wo man auch noch einzelne Spots im Kopf hat, weil es halt wirklich was komplett anderes war als auch alles, was wir in irgendwelchen Deathmatches so bei der AEW und auch bei der WWE sowieso gesehen haben in den letzten Jahren.
Ja, ich kann einfach nur sagen, das war ein 8 Bananen ist maximal, das ist hier ein 8,5-Bananen-Match für mich gewesen. Es war fantastisch, es ging ja fast 30 Minuten, also ganz knapp unter 30 Minuten. Wie gesagt, 15 Minuten lang steht das Publikum komplett, setzt sich nicht mal ansatzweise. Wir waren total perplex. Sarah hat öfters weggeschaut, einfach wegen den Tackern, aber das war ein fantastisches, brutales Match. Was aber nicht fantastisch war, weil es so blutig war, sondern weil halt alles so zusammenpasste. Also jeder Move hatte Sinn und es war tolles Selling. Es war spannend ohne Ende, also wirklich wahnsinnig spannend. Die Zeit verging wie im Fluge. Adam Page liefert ja eh immer ab. Swerve eigentlich auch. Ich möchte, dass man Swerve echt in den Himmel pusht, weil dieser Mann, der bringt so viel mit und der hat jetzt durch dieses Match spätestens das Momentum so krass auf seiner Seite. Ich hoffe, dass die Story jetzt beendet ist. Falls nicht, kein Problem, weil die beiden liefern richtig ab. Aber ich möchte, dass es für Swerve, dass es da weitergeht. dass es da viel, viel weiter geht. Und Adam Page, gerne, dass er irgendwas aus dieser Story für seinen Charakter rauszieht. Wie du halt schon sagst, vielleicht zweifelt er jetzt an sich oder versinkt in alte Fehler. Hätte ich nichts gegen, aber
ja, das ich wüsste auch nicht, was anderes passieren soll, weil er muss sich zumindest in der Story auch fragen, wo sind denn eigentlich meine angeblichen Freunde?
Ja, warum
nicht? Wir wissen es, die waren nämlich im nächsten Match. Das heißt, die waren in der Halle, die waren da. Und mit den Bucks gemeinsam war er bis vor kurzem ja auch noch Six-Man-Champion. Das heißt, die hat er denen und das ist halt was, das müsste man halt in der Story irgendwie erklären. Weil wenn der denen gesagt hat, egal was da draußen passiert, ich will auf gar keinen Fall, dass ihr irgendwie rauskommt und mir helft, okay, dann habe ich das mal irgendwie erklärt. Aber so als Fan, der jetzt irgendwie mitbekommt, die Elite und jetzt Kenny Omega und die Young Bucks haben ohnehin Probleme, das sehen wir, werden wir gleich im nächsten Match auch drüber sprechen. Aber als Fan muss ich ja davon ausgehen, das sind irgendwelche Schönwetterfreunde, die sich da nichts drum scheren, wenn da der beste Freund quasi fast umgebracht wird.
Ja, das Schöne ist,
und auch noch bearbeitet wird von einem, also zumindest ab dem Zeitpunkt, wo auch ein Brian Cage irgendwie aufgetaucht ist, hätte man halt zumindest irgendjemanden erwartet, der irgendwie auch den Hangman unterstützt und das halt nicht passiert.
Ja.
Also das war für mich der einzige Logikfehler in diesem Match, der mich jetzt ein bisschen stört, aber das kann man ja vielleicht noch erklären im Nachgang, warum das jetzt so war.
Ich glaube, ich bin einfach zu sehr in diesen, wie bei Actionfilmen. Mein Stirb langsam denke ich nicht drüber nach, über die Logik, warum der jetzt eine Armee ausschaltet, obwohl der gerade durchs Glas gelaufen ist, barfuß. Dafür war das halt einfach zu gut. Ich hoffe, dass es
ja, anschließend absolut,
das weitergeht gut. Mit Page. Ob es das jetzt mit der Elite aufgreift, habe ich kein Problem mit, sehr gerne. Wenn nicht, auch gar kein Problem mit, aber ich will, dass Adam Page als Charakter irgendwas rauszieht, dass er halt entweder an sich zweifelt, dass er wütend ist, vielleicht wird er noch wütender, vielleicht erleben wir es auch nicht mehr Hangman Adam Page, sondern Psycho Adam Page, ich weiß es nicht, aber ich will, dass dieses Momentum, was dieses Match geschaffen hat, was übrigens für mich Match of the Night war mit einem riesen Ausrufezeichen, dass beide von diesem Match profitieren, also dass man nicht das einfach nur als Match-Finish ansieht, sondern einfach sagt, wir machen mit beiden basierend auf diesen Wahnsinn, was sie abgerissen haben, etwas, was es sich gelohnt hat, dieses Match hinzuhauen.
Ja, also ich bin gespannt, wie man mit beiden weitergeht. Und es ist halt die Frage, ob man Swerve jetzt irgendwie in ein World Title Picture so leicht reinbekommt, weil die Challenger sind ja da eigentlich aufgereiht. Also mir fallen da jetzt spontan mindestens noch 3 Challenger ein. Das heißt, da wäre dann irgendwo die Nummer 4. Aber mal sehen, also vielleicht irgendwas Großes sollte man jetzt auf jeden Fall mit ihm machen nach diesem Match.
Ja, apropos Großes, jetzt wird's golden.
Jetzt wird's golden, genau. Jetzt haben wir schon mehrfach über die Elite gesprochen. Wir haben da jetzt die Problematik ja auch gesehen. Und das war ja interessant, weil die Young Bucks sind ja genau mit diesem Ding eigentlich zu Kenny Omega gegangen und gesagt, warum haben wir eigentlich jetzt hier die Elite reformiert, wenn ohnehin jeder nur sein eigenes Ding macht und Freunde sich nicht helfen, wo ich sage, ja, nehmt euch mal an der eigenen Nase, wo wart ihr denn jetzt? Jedenfalls, wir hatten jetzt hier das Match, die Golden Jets, nämlich Kenny Omega und Chris Jericho, gegen die Young Bucks mit der Stipulation, also es stand einerseits der Tag Team Titelshot der Bucks auf dem Spiel und wenn Omega und Jericho hier verlieren, dann müssen sie sich hier auch als Tag Team trennen. Und ja, es beginnt eigentlich noch sehr freundschaftlich und nett. Also Don Callis ist am Kommentar, das ist nicht freundschaftlich und nett. Aber im Ring beginnt es eigentlich so. Also Kenny und Nick Jackson starten hier. Gibt auch noch den Handshake, den Fistbump zu Beginn. Es gibt so ein bisschen technisches Hin und Her. Aber auch hier zwischendurch immer wieder mal ein Handshake, eine Respektsbekundung. Also denkt man sich eigentlich hier, ja, schönes, technisches, sportliches Match, wo es mal darum geht zu sehen, wer ist denn hier der bessere Wrestler. Aber es hat sich dann im Laufe des Matches doch ein bisschen auch in eine andere Richtung entwickelt.
Ja, vor allen Dingen in dem Moment, wo Jericho ins Spiel kommt.
Genau.
Weil ich finde, die Storyline, erst einmal muss man sagen, die 4 taten mir ein bisschen leid, weil einfach, du kennst es ja selber als Zuschauer, gerade in der Halle auch, du hast so ein unfassbares Match, was dich halt emotional komplett weggeballert hat. Egal welches Match danach kommt, die haben es anfangs erstmal richtig schwer.
Und das war auch hier so. Es hat so ein bisschen gedauert, bis da die Crowd wirklich wieder drin war.
Ja, bei mir aber auch. Also vom Fernseher, ich hätte dir sagen können, so die ersten Minuten war so alles okay, aber irgendwie war ich jetzt nicht gepackt. Das kann aber auch einfach daran liegen, dass ich immer noch von den Eindrücken überwältigt war, aber es war halt wirklich, die Geschichte wurde konsequent erzählt. Also anfangs hieß es ja, zumindest in den Promos haben die Young Bucks das gesagt, haben, wir haben kein Problem mit dir, Kenny, sondern halt mit Jericho. Und das war ja auch anfangs im Match so, wie du ja richtig gesagt hast, Fistbump, sportlich, genauso wie das Kenny Omega in Matt Jackson aus der Ecke lässt. Ja, geh rüber, komm, passt schon. Aber als Jericho reinkam, dann änderte sich das halt ein bisschen. Und zwar erstmals von Jerichos Seite, dass er halt, wie gesagt, weiter eingeschlagen hatte. Und dann Kenny geht mal dazwischen und sagt, nee, lass den erstmal aus der Ecke raus. Bisschen fairer. Wo du denkst, ja, okay, komm, das passt, fairer. Aber die Young Bucks sind dann halt diejenigen gewesen, die nach und nach halt genau diese Schwelle zu von ja Best Buddies und Sportsmanship überschritten haben. Also nicht sofort, dass es sofort ein Lowblow gab oder sonst was, sondern es war diese langsame Entwicklung. Also einfach genau, härtere Aktionen, härtere Sachen, dann halt eben nicht sofort stoppen, wo man vor ein paar Minuten vielleicht noch gestoppt hätte. So fing es halt an.
Genau, also die erste so größere Geschichte, die man erzählt hat, war eben die Attacke gegen den Arm von Jericho, also gegen den rechten Arm, der dann auch zu bluten begonnen hat, einfach um hier auch so ein bisschen die Waffe, den Elbow, den Judas-Effekt und diese Dinge rauszunehmen. Und ja, also es gab dann tatsächlich irgendwann die Walls of Jericho, die relativ lange gedauert haben, und da hat aber dann irgendwann eben der rechte Arm nicht mehr mitgespielt, da konnte er den Griff dann nicht mehr halten. Und da gab es dann auch kurz danach eben diesen ersten, oder ich glaube zumindest das war der erste, diesen Low Blow von Matt Jackson gegen Kenny Omega. Also das haben sie jetzt auch bei, ich glaube bei Collision war das Match gegen Penta und ich glaube Commander war es, das haben sie ja auch dann mit bisschen unfairen Taktik mit Low Blows gewonnen. Also da hat man schon ein bisschen gesehen, das geht jetzt auch in eine entsprechende Richtung. Nick Jackson schafft dann hier sogar auch einen Judas-Effekt gegen Jericho anzubringen, wo Omega aber noch hier den Pin aufbrechen kann. Dann gab es auch einen BTE-Trigger gegen Jericho, der da auch noch ganz, ganz knapp auskicken kann. Also da hat man dann schon gesehen, da geht es dann schon entsprechend mit härteren Bandagen zu auch.
Ja, vor allem kurz vor dem BTE-Trigger gab es halt den Low-Block auch gegen Omega.
Genau, ja.
Und das ist halt so dieser letzte Tabubruch. Und auch in dem Moment bei Omega im Grunde genommen ist dann hieß, okay, jetzt mal mit dem Spaß vorbei. Also das ging es zu weit und
naja. Genau, und dann hat man eine interessante Szene, da war nämlich, da ist Kenny Omega dann mitten im Ring gestanden. Links war, glaube ich, Chris Jericho, der in den Seilen gehangen ist. Genau. Rechts war es hier Nick Jackson. Und Omega hat sich so ein bisschen umgesehen und das war sozusagen jetzt hier sein Punkt, da musste er sich jetzt entscheiden gegen Jericho und für seine Freunde oder eben umgekehrt. Und er macht hier auch so diese Geste, diesen Gunpoint, diese Pistolengeste gegen Jericho, wo die Leute mal kurz so ein bisschen auch aufgeschrien haben. Sollte dann den V-Trigger geben, er läuft hier Richtung Jericho, läuft aber an ihm vorbei, in die Seile und es gibt dann doch den V-Trigger hier gegen Nick Jackson. Und dann soll es hier den One-Winged Angel geben, aber die kennen natürlich die Young Bucks auch. Das heißt, Nick kann sich dann noch retten mit einem Poison Runner. Dann Matt, der hier sogar einen One-Winged Angel gegen Kenny Omega durchbringt. Aber Kenny,
der richtig gut aussah.
Der richtig gut aussah, aber trotzdem Kenny kann hier noch auskicken. Also es ist halt doch nur ein Matt Jackson One-Winged Angel und kein Kenny Omega One-Winged Angel gewesen. Dann auch ein sehr schöner Spot, und soll sie den Meltzer Driver geben, den allerdings Jericho hier verhindern kann, nämlich indem er hier auch einen Codebreaker mitten im Move unterbringt.
Was auch wieder überraschend gut aussah.
Absolut, ja. Also da gab es auch nichts, wo man irgendwie sagen würde, Jericho hat da jetzt nicht ins Match reingepasst. Also diese Geschichte mit diesen versuchten One-Winged Angels, die hat sich auf jeden Fall durchgezogen. Genauso wie natürlich hier die Superkick-Partys, dann aber Jericho trotzdem mit einem Judas-Effekt hier jetzt mit der linken Hand, der aber auch nicht zum Sieg führt. Und Kenny Omega dann im Endeffekt doch noch mit einem V-Trigger und dem One-Winged Angel gegen Matt Jackson. Und ja, die Golden Jets gewinnen hier noch über 20 Minuten, dürfen weiterhin gemeinsam antreten und haben den Young Bucks hier auch ihren Tag-Team-Titel-Shot abgeluchst.
Ich will das nicht.
Ja, ich glaube, das wirst du aber bekommen. Also ich gehe mal davon aus, dass das im Dezember beim Pay-Per-View vielleicht sogar passieren wird. Was wir jedenfalls gesehen haben, also es gab hier keinen Handshake. Die Bucks, vor allem Nick Jackson hier, ziemlich angepisst, wie wir schon zuletzt gesehen haben, auch nach diesem Titelverlust. Ja, hier ziemlich ausgerastet, die bisschen Ringside verwüstet, gegen den Ring geschlagen.
Die Sneakers ausgezogen und weggeworfen.
Wieder ein bisschen auseinandergenommen. Also,
ja, vor allem die Sneakers, ey, die teuren Sneakers, ziehen sie aus und werfen sie weg.
Ja.
Also ich, was mir halt daran gefiel, also generell kann man sagen, zumindest kann ich sagen, die ersten 10 Minuten waren so okay. Die zweiten 10 Minuten waren richtig gut. Da haben sie mich auch gekriegt und da war ich drin. Da, bei der Crowd auch dasselbe. Beim Finish, ich finde es halt blöd, weil ich einen Jericho nicht im Tag-Team-Weltgeschehen sehen möchte. Aber der Nachgang war halt dahingehend richtig gut, dass halt Nick, später dann auch Matt, dass sie so ausgetickt sind, weil das halt zu der Promo passte, wo halt Kenny sagte vorhin so, ey, verhaltet euch doch mal wie Erwachsene und nicht wie halt so zickige Kinder. Aber die haben halt genau das gemacht.
Die waren halt jetzt die zickigen Kinder, die dir angepisst sind, weil sie besiegt worden sind beim Sport, genau.
Ja, und es passt ja auch super zu denen. Also dieses Heelische, aber es ist ja eh, die Young Bucks sind ja eh nie super Babyfaces, sondern auch dieses Arrogante. Und dann fallen sie auf die Nase und sind halt so frustriert, dass sie gar nicht damit umgehen können und vielleicht auch mal Sachen machen, die sie halt nicht überdacht haben. Das gefällt mir, weil das gibt halt ein Profil und dann mal schauen, wie es da weitergeht. Weil ich glaube nicht, dass der Drops da schon gelutscht ist.
Nein, also das, und jetzt muss man sich halt ansehen. Also sind die sauer genug auf Kenny Omega, um vielleicht sogar sich hier der Don Callis Family in irgendeiner Form anzuschließen? Oder ist das dann noch eine eigene Fädenebene vielleicht sogar?
Ja, eine Doppelfeder.
Also Don Callis war hier auch im Kommentar und hat dann auch teilweise, der fand das gut, als die Young Bucks dann begannen, ein bisschen härter und unfairer zu kämpfen. Also ja, mal sehen, vielleicht geht es auch in diese Richtung. Aber auf jeden Fall gibt es ein bisschen Storyline-Futter für die Zukunft auch noch mit diesen vier Leuten.
Ja, jetzt machst du wieder eine Überleitung ohne Ende. Ne? Also es ist Storyline-Futter, ja. Kommen wir zum Main-Event.
Ja, also da gab es ordentlich Storyline-Futter. Main-Event, wie uns jetzt angekündigt wurde, Jay White gegen Adam Cole hier, der für MJF verteidigt, der kommt auch entsprechend zum Ring auf Krücken, wo du schon siehst, das wird nicht gut ausgehen für den guten Adam Cole. Werden auch beide entsprechend angekündigt und gerade als es losgehen soll, hören wir plötzlich die Sirene und wir sehen hier Stone Cold Maxwell Jacob Friedman hier mit dem Rettungswagen in die Arena brettern am Steuer. Nicht ganz so in Steve Austin-Manier, denn er ist natürlich hier trotzdem am Bein verletzt. Das Bein ist entsprechend bandagiert. Das heißt, er kommt hier nicht im absoluten S-Kicker-Mode zum Ring gestürmt, sondern auch er humpelt da mal zunächst raus. Aber wir bekommen hier zumindest den angekündigten und beworbenen Main-Event. Wenn auch mit einem ja stark angeschlagenen MJF an der Stelle.
Ja, wie sage ich das jetzt? Ich möchte nicht so viel über das Match reden, weil es hat einfach den Grund, die Idee der Storyline, die sich halt jetzt durch diesen Pay-Per-View gezogen hat, durch Zero Hour, finde ich prinzipiell richtig gut. Also der Ansatz, weil das funktioniert auch bei jeder Crowd. Hat bei Stone Cold funktioniert bei MJF dann auch. Der Verletzte kommt wieder und will dann sein Match halten, obwohl alle ihn noch zurückhalten wollen. Nein, weil er ist ein Ehrenmann und auch wenn er weiß, dass er eigentlich unterlegen ist, er will halt mit seinem Willen das kriegen, weil das ist ja sein Bild.
Auch dazu alles übrigens Britt Baker wieder per Twitter gemeldet und hat gesagt, also MJF, das war ja auch so, als der zum Ring kam, waren da plötzlich irgendwie 10 Offizielle, die irgendwie versucht haben, ihn abzuhalten. Aber bei Adam Cole mit dem frisch operierten Bein, da war niemand da, der ihn versucht hätte abzuhalten. Also auch da wieder ein bisschen so.
Ja, Adam Cole hat ja auch ein anderes Standing.
Ja, genau. Und ja, also wie gesagt, wir müssen hier nicht Move für Move durchgehen. Also die Geschichte des Matches war hier natürlich der verletzte MJF, der hier trotz Beinverletzung eben versucht, seinen Titel zu verteidigen und ja, entsprechend durchzuhalten.
Weil genau das ist nämlich das Problem. Du hast einen Jay White, der halt kaum als Gefahr angesehen wird. Aber du baust ihn auf. Du hast eine echt gute Storyline. Und dann habe ich halt genau, in dem Moment setzt mein Problem ein mit dieser Storyline, weil da geht es um die Umsetzung. Wenn du es machst, dass jemand rauskommt, der so verletzt und angeschlagen ist, dann kann derjenige in einem One-on-One gegen einen gesunden Jay White nicht mithalten. Niemals. Das darf nicht die Storyline sein. Und hier hat man einfach, ich nehme es vorweg, es ist halt das zweitlängste Match. 29 Minuten 45 lese ich, also halbe Stunde. 20 Minuten lang konnte ein MJF, der zwar immer wieder einen draufbekommen hat, nicht gepinnt werden. Ein angeschlagener MJF, der niemals hätte wrestlen dürfen. Jay White hat es nicht geschafft, ihn 20 Minuten lang zu pinnen. Das ist nicht gut, weil das schwächt Jay White unfassbar. Er sieht dadurch so strunzdoof aus für mich. Zumal er halt noch nicht mal alleine ist, sondern da draußen sind noch die Gans. Das heißt, drei Leute schaffen es nicht, einen so kaputten MJF zu pinnen in 20 Minuten. Ohne dass es halt irgendwie was super Unfaires gab oder irgendwie, dass er selber eine Waffe benutzt hat. Nein. Und das ist mein riesiges Problem bei diesem Match. Weil alles, was nach diesen 20 Minuten kommt, war super. Wenn du es direkt nach 2 Minuten angehen lässt. Also sagen wir halt, Ringglocke ertönt, MJF ist halt verletzt, so unterlegen, dass er halt eigentlich gar nichts machen kann. Und dann kommen die letzten 10 Minuten mit dem Storytelling, mit Handtuch und Schlag mich tot. Dann ist das richtig, richtig gut. Dann ist das Drama. Dann funktioniert das wie sonst was. So hattest du aber einfach eine Matchzeit, die viel zu lang mit etwas gefüllt war, was niemals passieren dürfte. Und das ist mein Problem bei dem Match. Weil ich fand diese ersten 20 Minuten, ich liebe MJF-Matches, ich fand das strunzlangweilig, weil, ja, was willst du machen? MJF verkauft den Verletzten, trotzdem schafft es ein Jay White nicht mal ansatzweise, den fertig zu machen. Weißt du, was ich meine?
Das stimmt, ja. Auf der anderen Seite hast du natürlich hier diesen harten Hund MJF, der halt einfach nicht aufgibt, aber ich verstehe grundsätzlich dein Argument natürlich, dass der hier, dass du es hier nicht schaffst, jemanden, es war doch ein bisschen schwierig, also diesen Pilmanizing-Spot, den sie da normalerweise machen, der führt ja normalerweise auch dazu, dass du in der Storyline ein paar Wochen komplett ausfällst. Das heißt, ich hätte es vielleicht ein bisschen anders gemacht, ich hätte schon, wenn ich dieses Bein attackiere, das hätte ein bisschen anders aussehen müssen. Also nicht so, dass ich sage, da ist jetzt potenziell wirklich, sind da jetzt 2 oder 3 Knochen gebrochen und der kann hier trotzdem antreten, sondern müsst halt irgendwie, dann ist es halt wirklich nur das Knie oder der Knöchel, der da halt irgendwie in Mitleidenschaft gezogen ist. Aber sei es drum, also MJF ist ja auf jeden Fall der harte Hund, der durchbeißt und der hier einfach nicht aufgibt, der trotzdem hier, also ich meine, er hat es unglaublich gut verkauft, muss ich sagen, weil du hast ja oft diese Geschichten, da kommt das Babyface, das hat irgendwie eine Verletzung oder vielleicht auch noch vom Vortag von irgendeinem Pay-Per-View-Match und dann kommt er am nächsten Tag rein und hat entweder gar nichts mehr oder der verkauft das halt irgendwie 2 Spots lang und dann ist wieder alles gut.
Nee, das hat er super gemacht. Also das hat er auch durchgehend verkauft. Natürlich kann man dann sagen, ja, aber warum konnte er dann den Move machen? Ist halt Wrestling. Aber er hat prinzipiell das immer wieder eingebracht, auch dass er mal Moves angesetzt hat, aber die halt nicht durchziehen konnte oder dass er bei einer Landung von einem Move, wobei ich es beeindruckend finde, dass er immer Moves gemacht hat, die halt eigentlich voll aufs Knie gehen oder aufs Bein, dass er halt bei der Landung direkt halt zusammengebrochen ist, hat er super gemacht. Aber dadurch, ich glaube, dass viele ein Problem mit dem Main Event haben, weil das hat sich halt dadurch auch gezogen, weil er lag halt so viel rum und Jay White war halt so langsam, passiv und halt ineffizient. Und dieser Zeitraum war mir einfach zu lang, weil es gab ja auch super geile Spots. Ich meine, diesen, was war das? War das ein AKO nach draußen?
Oder was ja, war das? Es war sein Cutter, den MJF von drinnen übers Top Rope nach draußen gesprungen
hab ist. Habe ich noch nie gesehen.
Also, habe ich so auch noch nicht gesehen. Und es gab natürlich den komplett abgespaced verrückten Move. Also von MJF, der einfach ja auch nicht ganz normal sein kann im Kopf. Da hätte es nämlich den Spot geben sollen, wo er Jay White hier draußen auf den Announcer Table legt.
Absolut krank, oder?
Und dann einen Elbow springen will. Also das ist so schon jetzt ein recht spektakulärer Move, wo man sich ordentlich wehtun kann. Und was passiert hier? Also dieser Table ist ja schon einige Male auch ein bisschen zum Einsatz gekommen. Jetzt kein richtiger Spot, aber da sind schon Leute drauf und drüber und drunter. Und ja, der ist mindestens viermal zerlegt worden von irgendwelchen Leuten im Laufe des Abends. Und MJF legt hier Jay White auf diesen Tisch drauf und der Tisch kracht sofort zusammen. Also ohne irgendeine Berührung. Und dann siehst du ganz kurz, wie sich bei MJF im Kopf die Rädchen drehen. Und er überlegt, was mache ich jetzt?
Aber auch nur eine Sekunde, ne? Der hat maximal eine Sekunde gewartet.
Weil normalerweise sagst du jetzt, okay, kann ich so nicht machen. Ich hole den Typen. Oder unterm Tisch liegen ja noch vom Hangman-Match vielleicht ein Tisch. Dann baue ich den eben auf. Nein, MJF sagt, okay, der Typ liegt jetzt hier. Ich glaube, er hat ihm dann gerade noch diesen Plastikschutzschild, der da nach außen mit dem Logo da ist, den hat er ihm irgendwie so halb unter den Hintern gelegt. Und dann geht der Typ aufs Top Rope und springt hier einen Flying Elbow Drop auf den Hallenboden. Also
und auch noch richtig sauber.
In bester Cactus Jack der 90er Jahre Manier. Und der, bei dem war es meistens nur unter Anführungszeichen vom Apron. Na, er macht hier vom Top Rope einen schönen Randy Savage Elbow Drop, der natürlich auch voll auf der Hüfte landet. Also ja, seinem Körper hat er wahrscheinlich keine Gefallen damit getan. Aber er hat es halt durchgezogen. Also das war auch ja, so ein...
Also vor allen Dingen, das ist ja ein Move. Ich weiß nicht, wie... Ich bin kein Wrestler, aber ich kann mir halt nicht vorstellen, wenn du auf den Tisch springst nach draußen, kennst du ja ungefähr diese Entfernung, diese Höhe. Du bist halt das gewohnt. Ich glaube nicht, dass man oft trainiert, mal springt von oben und Flying Elbow auf den Hallboden.
Nein,
und zwar da hinten hin.
Und ich meine, der Tisch, der bricht halt doch ein bisschen den Fall. Aber der Hallenboden, der bricht nichts. Also außer deine Hüfte vielleicht.
Ja, das war absolut kranker Spot. Dann ging es auch wieder rein. Du hast halt jetzt gedacht, okay, MJF kann das Ding jetzt machen. War aber nicht so, weil Jay White, der übrigens dann irgendwann mal nur noch ausgepowert gesellt hat, konnte halt noch kontern mit dem Dragon Screw. Da gab es ja auch Nearfall nochmal. Und es ging immer weiter, aber noch. Ich will, wie gesagt, nicht die einzelnen Moves oder das Match durchgehen.
Nein, du hattest gegen Ende hin halt eigentlich zwei Dinge, wo ich mir schon gedacht habe, also sollte sich herausstellen, und wir wissen es nicht, also wir haben auch danach, ich habe damit gerechnet, wir bekommen noch irgendein kurzes Devil-Segment oder der Devil, der gab es ja auch Gerüchte, das ist die Show, wo sich der Teufel irgendwie demaskieren wird. Das haben wir hier nicht bekommen. Aber wir hatten hier zwei Spots und das kannst du im Nachgang, also es gibt ja so Theorien, dass Adam Cole hier vielleicht der Devil ist. Und dann kannst du das richtig gut erklären, weil der hat ihm ja auch bei dem Spot in der Pre-Show nicht geholfen. Da war er am Ring, hat natürlich jetzt hier die Ausrede, er ist hier auf Krücken, er kann gar nicht in den Ring hinein, er kann ja nichts tun. Er hat aber nicht mal versucht, irgendwie mit den Krücken oder so noch zuzuschlagen. Und du hattest hier den einen Spot, da hat er natürlich seinen Ring of Honor Tag Team Titel dabei und er wollte den eigentlich irgendwie MJF zukommen lassen. Also es gab dann den Ref Bump, der Ref war am Boden und dann hat Adam Cole irgendwie offenbar versucht, MJF diesen Titel zu geben und Jay White geht allerdings hin und nimmt ihm ohne allzu große Gegenwehr eigentlich diesen Titel ab. Ja, und schlägt damit MJF sozusagen um und der kann wirklich bei 2,99 noch rausgehen. Also das war noch vor dem Ref Bump, genau. Da kam dann der Ref Bump danach. Also den Titelshot, den hat der Ref einfach nicht gesehen, dann kam der Ref Bump und dann hat Cole hier noch den Diamond Ring dabei, den auch allerdings, also den auch den möchte er dann irgendwie MJF zukommen lassen und auch den bekommt Jay White.
Nicht rüberrollt, sondern einfach nur direkt vor sich hinstellt.
Den er sich hinlegt und Jay White geht quasi einfach hin und nimmt ihn ohne große Gegenwehr. Und ja, auch da, also MJF kontert dann mit einem Low Blow, nimmt seinerseits den Ring, schlägt ihn dann auch wirklich mit dem Ring entsprechend K.O. White, also während White versucht, irgendwie einen Blade Runner anzubringen, bekommt er dann den Punch mit dem Ring ab. Und ja, MJF verteidigt hier.
Wichtigen Punkt haben wir noch vergessen. Adam Cole war kurz davor, das Handtuch zu werfen.
Genau,
er hatte. Wo MJF also, ihn dann halt, also er war im Finger vor MJF.
Das war das Shirt eigentlich, das Shirt von MJF, das er ursprünglich anhatte. Das hat ihm Jay White dann irgendwann vom Leib gerissen. Und Adam Cole, genau, war dann hier mit diesem Handtuch quasi am Ring und hat ihm überlegt, im Figure 4 Spot war das genau, das Handtuch zu werfen.
Und MJF hat ihn halt angeschrien, von wegen, du wirfst das jetzt nicht, du wirfst das jetzt nicht. Und Adam Cole hat nur gesagt, von wegen, hey, doch, ich muss den jetzt werfen. Nein, du wirfst das nicht. Der Spot war auch dabei. Man muss auch sagen, auch im Matchverlauf hat Adam Cole mehrfach einen Move angesagt, so für MJF, zum Beispiel auch einen Dive, wo auch die Kommentatoren sagten von wegen so, warum sagt er jetzt dauernd Moves an, die halt für sein Bein echt nicht gut sind. Das macht alles Sinn, das hat alles eine Logik dahinter, die halt neugierig macht, wo halt wirklich sein könnte, war das jetzt so Hinweise oder war das so einfach verdammt unglücklich in mehrfacher Hinsicht. Dieses Segment, ab dem Moment, wo die halt draußen diesen Bump hatten auf den Tisch, ab da war alles super. Wirklich. Umsetzung, Drama, hat super funktioniert bei mir. Und das ist halt meine Kritik, als auch Lob. So gut das war, und das war richtig emotional packend. MJF hat es geschafft, durch den Ring, Low Blow vorher, yo, Scumbag, passt. Aber mach vorher, streich 15, 20, streich 20 Minuten. Mach, dass MJF in den Ring kommt und einfach, er hat zwar diesen Willen, aber er hat keine Chance, weil er ist einfach so verletzt. Mach es, dass genau dann das kommt. Figure 4, Cole möchte Handtuch werfen, macht es doch nicht. MJF kommt auch irgendwie raus. Adam Cole will, weil das Match muss schnell vorbei sein, ihm den Ring, den Belt geben, funktioniert nicht, wird wieder gefährlich. Dann der Ring, funktioniert nicht, funktioniert nicht, aber MJF kann das halt auskontern. Erzähl das so, ohne diese 20 Minuten dazwischen. Und es ist für mich ein Main-Event, der halt kurz ist, aber wo alles Sinn macht, wo
ich leben kann. Ich glaube, das Problem ist, du hast halt bei EW schon diesen Anspruch, du musst halt dann auch, du willst halt deinen großen 30-Minuten-Main-Event auch abliefern.
Genau, aber die haben
halt aber dann passt halt diese Verletzungsengel nicht so wirklich.
Genau, deswegen will ich halt nur sagen, mach diesen Engel so, und ich glaube, dass viele nicht meckern, vielleicht über die Laufzeit, aber halt nicht über die Emotionen, weil hier hast du gemerkt, das war ein MJF-Match und im ersten Drittel oder erste Hälfte oder sogar ein bisschen mehr, hast du auch gemerkt, dass das Publikum zeitweise richtig leise war. Immer zwar wieder aufgepusht, aber die mussten animiert werden, mitzumachen. Und das hast du sonst nicht. Und ich weiß nicht, ob man sich damit einen Gefallen getan hat, weil du dadurch halt Jay White unfassbar geschadet hast. Weil die Storyline war eigentlich gut. Adam Cole verletzt, MJF verletzt. Beide haben aber diesen Willen und dieser Titel muss irgendwie behalten werden, dass sie halt unterlegen sind, dass sie halt aus Verzweiflung das machen, dass diese Freundschaft da drin ist, weil diese Freundschaft funktioniert so gut. Bin ich dabei, nur halt das Match, ich muss es einfach leider als Fazit sagen, das ist sehr selten, weil MJFs Matches, gerade die Main Events, der liefert immer ab. Das Ding hat mir bis die letzten 10 Minuten, also 2 Drittel, haben mir einfach nicht Spaß gemacht.
Ja, also es war ein komischer Aufbau. Und also das Einzige, was ich hoffen kann, ist, dass diese Ungewissheit, dass man nicht weiß, wie es jetzt genau weitergeht, ihnen vielleicht geholfen hat, noch ein paar Pay-Per-Views in letzter Minute zu verkaufen. Das ist für mich der einzige. Das einzige Argument, das zu unterstützen. Ansonsten, ja, es war mal was anderes. Also das haben sie so auch noch nicht gemacht, dass du sozusagen während der PPU nicht wusstest, ob jetzt wirklich dein Main Event so zustande kommt oder nicht.
Was ja auch cool war, weil ja auch Twitter war ja voll damit, mit den Spekulationen von wegen, oh mein Gott, was machen die jetzt, was passiert?
Ja, also vielleicht war es einfach mal ein Experiment zu schauen, was kannst du denn machen und wie kommt es bei den Leuten an und hilft uns das was?
Ja. Also ich, wie gesagt, ich hätte alles gerne mitgenommen, mach nur das letzte Match halt, mach es kürzer, mach es rein auf diese Story. Hast du mich, dann bin ich dabei und dann sage ich, oh, das war echt spannend, das war emotional, bin ich dabei. Sowas halt einfach gezwungen lang, das merkst du manchmal bei Matches. Und nichtsdestotrotz, du hast halt den richtigen Sieger, weil Jay White wäre nicht der Richtige gewesen, aber du hast genau das, was du eigentlich aufgebaut hattest, für mich persönlich, also ich kann ja auch einfach Extrembeispiel sein, du hast es geschafft, einen Jay White über Wochen hin endlich dahingehend aufzubauen, dass ich was mit ihm anfangen kann als Charakter, dass ich ihn auch als große Gefahr für viele Wrestler ansehe, aber das hast du halt sehr schnell kaputt gemacht, indem ich halt einfach sehe, dass er gegen halt einen Invaliden 20 Minuten lang es nicht hinkriegt, irgendwas zu dritt auf die Kette zu kriegen. Dadurch ist das Standing bei mir wieder kaputt. Also Jay White ist für mich jetzt gerade verbrannt, bin ich ehrlich.
Ja, also das wird auch spannend sein, wie man einen Jay White da jetzt langfristig einsetzen und auch wieder aufbauen kann. Aber na, bin ich grundsätzlich bei dir. Also das Match hat mit dem, also die haben qualitativ schon abgeliefert, aber es war ein bisschen schwierig vom Ansatz her mit dieser Beinverletzung, die da so lange ignoriert worden ist. Und zwischendurch hat er sich natürlich auch ein bisschen nicht zusammennehmen können, hat dann auch trotzdem noch sowas mit einem Kick-Up oder sowas gezeigt. Kurz kann ich wieder dem MJF-Charakter anlassen, dass er halt trotzdem da ein bisschen den Showman spielen will. Aber es war halt natürlich wahnsinnig schlau.
So, aber nach dem Ende ist vor dem Ende. Fazit.
Ja, Fazit. Also ich sag mal, allein aufgrund vom Texas Deathmatch kann ich eigentlich fast nicht unter 7 gehen, weil das einfach so gut war. Ansonsten, wenn ich es kurz Match für Match durchgehe, also das Six-Man zu Beginn war sehr gut, das Orange Cassidy-John Moxley-Match war sehr, sehr gut. Tony Storm, Hikaru Shida, haben wir gesagt, war wahrscheinlich das schwächste Match auf der Card. Das Tag Team-Match war richtig spektakulär. Das Three-Way TBS-Title-Match war eine sehr, sehr positive Überraschung. Es hat mir auch sehr gut gefallen. Texas Deathmatch ist über fast über jede Kritik erhaben. Jericho Omega, die Bucks haben sehr solide abgeliefert und der Main Event war als Wrestling-Match gut. Hatte natürlich seine Schwächen, über die wir jetzt gesprochen haben. Ich würde hier trotzdem weil einfach die AEW Pay-Per-Views in der Regel immer abliefern. Wir hatten noch das nette Osprey-Segment dazu in der Pre-Show. Waren eigentlich auch nur gute Matches. Ich gehe auf 7 von 8.
Okay. Was mache ich denn? Ich muss erstmal sagen, ja, AEW liefert bei Pay-Per-View-Matches, Pay-Per-View-Veranstaltungen anscheinend immer ab, weil das war wieder. Wir haben es live geschaut. Und wenn die Zeit halt wirklich schnell vorbeigeht und wir dann halt irgendwann auf die Uhr schauen und denken so, oh, ist ja gleich Main-Event-Zeit, das ist ein gutes Zeichen. Und wir wurden halt auch nicht im Verlauf so müde. Manchmal hast du so Pay-Per-Views, wo du in der Mitte so ein Loch hast und dann merkst du auch vor dem Fernseher so, oh, es wird so 3 Uhr, oh, wird langsam müde. Hatte ich hier gar nicht. Und stattdessen Kickoff-Show, absolut solid ist immer so ein blödes Wort, weil das ist so, wie nett ist so ein anderes Wort für Scheiße, ist aber nicht der Fall, sondern es war wirklich absolut.
Es waren halt einfach die Matches, die nicht die großen Storylines dahinter hatten, genau. Aber die
qualitativ die war richtig.
Völlig gut waren.
Ja, war unterhaltsam. Wir haben es lockerflockig runtergeguckt, während wir noch Pizza gegessen haben. Und dann ging es los und es war schon ein Feuerwerk. Also erstmal muss man sagen, was ich bei Pay-Per-Views von AEW sehr mag, gerade in der letzten Zeit, die Matches sind sehr unterschiedlich. Also du hast halt ein Six-Man-Tag-Team-Match, alles klar. Dann hast du halt ein Singles-Match mit einer Fehde, wo es halt so David gegen Goliath ist. Dann hast du halt das Frauen-Championship-Match. Dann hast du auf einmal ein Leiter-Match mit 4 Tag-Teams. Dann hast du ein Three-Way-Match bei den Frauen. Dann aber noch Texas Death-Match. Dann hast du das Tag-Team-Match, ein normales Tag-Team-Match. Und du hast noch den Main-Event mit sehr, sehr viel Storyline. Also du hast halt wirklich unterschiedliche Matcharten, dann von oben nach unten. Six-Man-Tag-Team-Match fand ich richtig, richtig gut. Orange Cassidy, John Moxley, richtig, richtig gut. Hikaru Shida, Tony Storm, jo. Ja, war da. Das war's aber auch. Four-Way-Tag-Team-Leiter-Match viel besser, als ich dachte. Das war ein Feuerwerk, was uns total gepackt hat. Ganz, ganz dicker Daumen hoch. Three-Way-Match der Frauen, 80 Daumen nach oben, fantastisch, positive Überraschung schlechthin, das Texas Deathmatch, Match of the Night, monumental, episch, grandios, brutal, 2 Stars schlechthin, mega, absolut mega. Danach, das Tag-Team-Match hatte natürlich Probleme, aber nicht, weil es schlecht war, sondern einfach, weil ich wahrscheinlich emotional noch nicht ganz drin war. Zog aber dann richtig an, waren komplett drin. Super. Bis dahin hätte ich jetzt 7,5 gegeben. Dann kam aber der Main-Event und da sind Alter einfach, das war schwer zu gucken für mich persönlich. Und ich muss da mal knallhart sein, weil das darfst du so nicht bucken. Deswegen ziehe ich direkt einen ganzen Punkt ab und sag 6,5. 6,5 Bananen. Gutes Ding.
Okay. Gut. Ja, okay. Dann sind wir zumindest eine halbe Banane auseinander, aber sind uns einig, es war eine sehr gute Show mit sehr guter, von AEW gewohnter Matchqualität.
Und
mit
Storys.
Ein paar Überraschungen und mit einem richtig herausragenden Match, über das man noch lange sprechen wird.
Wir hatten einen Aufbau und alle Matches auf der Maincard hatten eine Story.
Ja, das ist auch schon viel wert. Und ja, und ich hoffe, dass man da jetzt, dass man das beibehält. Also wir haben jetzt auf jeden Fall ja diesen Continental Classic. Wir haben für MJF, wenn ich so ein bisschen, also Samoa Joe dürfte ja hier der nächste Herausforderer sein. Das hat man ja schon ziemlich deutlich gemacht. Das heißt, man hat auch da zumindest schon mal zwei Matches, auf die man jetzt schon hinarbeiten kann. Also wir haben ja den World's End ist ja dann am 30. Dezember. Das heißt, da haben wir jetzt knappe 6 Wochen Zeit. Und ja, ich glaube auch für die anderen Matches, also wenn man das jetzt beibehält, so alle 6 Wochen ungefähr ein Pay-Per-View, auf dem man auch sich vernünftig vorbereiten kann, dann bin ich da guter Dinge, was die Zukunft von AEW angeht. Also auch jetzt im Kreativbereich, weil in der Matchqualität brauchen wir ja ohnehin nicht diskutieren.
Ja, bitte den Weg weitergehen, weil der ist in beiden Divisions im Übrigen der richtige Weg. Und mir gefällt es, und ich gebe zu, ich gehe schlafen, weil ich bin müde.
Ja, es gibt auch ich habe zwar dir ein paar Scrum-Notizen, aber es ist tatsächlich dann nichts gesagt worden, was jetzt so berichtenswert wäre, dass man jetzt hier drüber sprechen muss. Also wenn es euch interessiert, das Ding ging, glaube ich, nochmal 2,5 Stunden, der Scrum. Es gibt im Netz natürlich ein paar Zusammenfassungen davon. Also weder die einzelnen Wrestler noch Tony Khan haben da jetzt was gesagt, wo ich gesagt hätte, dass da müssen wir jetzt unbedingt drüber sprechen. Die wichtigsten Daten bei Will Ospreay haben wir ohnehin in dem Segment kurz angesprochen. Also ich glaube, dann mache ich hier den Olf und sage dann, können wir jetzt hier den Deckel drauf machen. Und ja, viel Spaß auf jeden Fall, wenn ihr Pay-Per-View noch nicht gesehen habt, beim Nachgucken und wie gesagt, beim Texas Deathmatch. Schaut, dass keine Kinder im Raum sind.
Ja, und schreibt bitte eure Wertung. Bananen.
Genau,
das ist auch noch wichtig. So, ich gehe schlafen. Gutes Nächtle.
Ciao.
Headlock, der Pro Wrestling Podcast.